Die Jahre vergehen in Lust und Leid, wie Pfeile vom Bogen geschnellet. O jubelt und lacht, denn es kommt die Zeit, noch ehe es denkt, das stürmt und schneit in die sonnige, wonnige Welt. 150, Leute, 150, dazu ein kleines Gedicht von mir. Ja, und so schnell geht es, ne? Lasst uns die Zeit genießen. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Hey, warst du kurz überrascht, wa? Dass ich Gedichte also rezitieren kann.
Mit dem Intro hatte ich wirklich nicht gerechnet, Ralf. Das konnte ich, glaube ich, nicht erwarten. Also wir haben ja wirklich im Vorfeld dieser Aufnahme natürlich uns nochmal vergegenwärtigt, weil wir machen das jetzt ja schon eine ganze Weile. Und irgendwie ist man da schon in so einer Routine drin, jede Woche hier zu versuchen, eine Folge rauszubringen, dass man manchmal vergisst, wie viele Folgen wir schon gemacht haben, außer wenn ich es dann eintippe sozusagen. Und tatsächlich, ja, 150 Folgen. Und das, wie gesagt, jede Woche, jeden Freitag, das ist schon echt ein Brett, muss ich sagen. Insofern, ja, sehr passend, dass wir heute mit Lyrik direkt einsteigen. Wie ihr wahrscheinlich an Ralfs Stimme gehört haben werdet, ist der leider echt angezählt. Ralf gefällt mir gar nicht so wie sonst, weil er wirklich, also wir hatten ja auch schon im Vorfeld natürlich, um zu planen, wie wir diese Folge gestalten möchten, telefoniert und auch vor allem, ich weiß gar nicht, gestern, vorgestern war es noch natürlich nochmal eine Nummer heftiger. Also du bist jetzt ja auch schon einige Tage wirklich nicht auf der Höhe des Geschehens leider, gesundheitlich sehr angeschlagen. Umso bewundernswerter ist es natürlich, dass du dich hier trotzdem reinsetzt, Ralf, und versuchst gemeinsam auch für die 150 hier all in zu gehen und für euch zu Hause hier eine schöne Folge zu zaubern. Aber wir müssen natürlich gucken, Leute, ja, ich versuche keinen Monolog hinzubringen, aber wir müssen natürlich versuchen, hier Ralf ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen.
Ja, erstens, wir haben die Aufnahme schon um einen Tag verschoben, hat uns allen Stimmt. dann besser gepasst, ja, also auch unserem Gast Franz Löschke, den wir ja gleich euch ein bisschen näher bringen wollen. Ganz spannende Angelegenheit, kann ich euch jetzt schon sagen, das wird toll. Aber das hat mir natürlich auch geholfen, ne? Weil die letzten Tage waren echt ätzend, total nervig. Ja, ich hatte ja den langen Lauf mit meinem Neffen gemacht und dann fing das irgendwie dienstags oder so an. Am Wochenende war es dann ein bisschen doverer. Habe ich natürlich noch gearbeitet, ja klar, super. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wird es sich so ein bisschen auslaufen. Ja, aber war nichts mit auslaufen. Eigentlich waren jetzt so die letzten 3-4 Tage dann echt nochmal deutlich schlechter. Vor allen Dingen mit so viel rumgehuste nachts. Ja, und dann kommen wir gleich zum Partner für unsere heutige Show. Dann merkst du natürlich gleich, dass es dahin geht, ne? Also dann regenerierst du einfach schlecht, fühlst dich schon mal überhaupt nicht irgendwie erholt nach einer Nacht. Und obwohl ich jetzt dann immer noch versuche, mittags mindestens oder nachmittags mich dann nochmal eine Stunde wirklich auch schlafen zu legen, ist es jetzt langsam besser, aber noch nicht radikal besser. Und na klar, das geht halt dann schnell auf die Stimme. Ne? Das ist halt so nervig.
Also wollte gerade sagen, für jemanden, der natürlich mit seiner Stimme sein Geld verdient und arbeitet, ist natürlich doppelt schlimm. Also jeder von uns kann sich, glaube ich, hineinversetzen in Ralfs Lage. Niemand ist gerne krank. Es ist ja für jeden scheiße. Aber wenn man natürlich dann auch noch sozusagen womöglich stimmlich so gehandicapt ist, dass man im Zweifelsfall womöglich auch nicht so arbeiten kann wie sonst, dann ist er natürlich doppelt ärgerlich. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn du sagtest, am Wochenende arbeiten und irgendwie so ein bisschen schon nicht so gut gefühlt, meinst du, dass das dann den Ausschlag noch gegeben hat? Oder hat das einfach eh so kommen müssen, wie es dann kommt? Wenn man sowas erstmal schon intus hat, dann ist es auch schwer, das nochmal rauszubekommen.
Also grundsätzlich sollte man ja immer dann halt auf seinen Körper hören und einfach dann low machen. Ich hatte halt 2 Stunden Live-Kommentar. Bisschen Stress bei der Anreise, bisschen Stress bei der Abreise, das reicht schon völlig aus, dass du dich halt wegbeamst, ja, weil das sind halt alles Dinge, die natürlich dann erstens das Immunsystem nochmal stressen, den Körper stressen, das unterschätzt man. Also, wenn man gesund ist, alles kein Problem, alles easy, wunderbar. Aber wenn du schon angezählt bist, dann ist das eben nicht easy. Und 2 Stunden live kommentieren ist halt einfach auch was anderes, weil du gibst halt Druck, ja, sowohl auf die Lunge als auch auf das Stimmbandsystem und so weiter. Stimmbänder sind Muskeln, ne? Das ist halt so, als würdest du es halt dann übertreiben, ja, in einer physischen Belastung. Das ist dann halt auch so. Und dann hat man, so wie ich jetzt eben, so eine leicht krächzige Stimme. Das ist heute vergleichsweise besser als die letzten Tage, weil da war es noch schlechterer. dazu.
Ich erinnere mich an unser Telefonat.
Ja, ja, genau, genau.
Ich weiß nicht,
das war morgens, glaube ich. Da ist man natürlich dann noch weniger geölt, ja.
Ohne Kontext hätte ich vielleicht gedacht, du hast einfach durchgefeiert, Ralf,
ja,
und
da,
kommst gerade erst zurück.
Dann hat man wesentlich Begründung dafür, ja. Ja, dazu übrigens auch sehr, sehr schöne Anmerkungen von Franz, wie man das einbaut in eine Marathonvorbereitung. Ne? Also das, ja, sehr, 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 sehr schön.
Das wird auch entertaining.
Dazu kommt halt, dass ich dann nachmittags immer so erhöhte Temperatur kriege. Ne? Also jetzt nicht so richtig Fieber, aber ne, so, also liebe Frauen, ja, ihr kennt das, ja, wenn Männer so ein bisschen erhöhte Temperatur kriegen, dann denken sie gleich übers Sterben nach. Ja? So ist
jetzt
das dann.
Jetzt kurz vor Krankenhauseinlieferung.
Ja, ne? Aber dann fühlt man sich halt insgesamt ja einfach nicht mehr gut. Und gestern Nachmittag habe ich dann eine Stunde gepennt und danach war ich völlig zerstört. Ja, und habe dann auch erstmal 20 Minuten durchgeröchelt. Das war halt einfach, ist nicht schön. Ne? Muss man nicht haben, ja. Ist nicht schön. Deshalb, ich brauche jetzt Sonne und Luft und so weiter. Aber heute die 6 Minuten Sonne, die waren, habe ich zwar ausgenutzt, da war ich kurz draußen. Aber jetzt ist auch schon wieder ein bisschen grauer. Und ja, das Einzige, was der Stimme hilft, ist Fresse halten. Ja, deshalb musst du jetzt noch mal ein bisschen reden.
Deswegen machen wir heute
eine
Podcast-Aufnahme. Ja, da wissen wir, dass wir, glaube ich, auch mit Franz da entsprechend hoffentlich gut zu dritt auch eine gute Folge gestalten können. Das kommt dann gleich, da freuen wir schon drauf. Stichwort Partner hast du schon gesagt, Ralf. Wir haben Whoop einmal mehr bei uns, der diese Folge sponsert. Und das ist natürlich auch für die Phasen, wo man vielleicht gesundheitlich angeschlagen ist, denke ich mal, ein Tool, wo man absehen kann, ob es besser wird oder nicht so gut ist. Du hast schon gesagt, gerade wenn man krank ist, Schlaf ist wichtig, um Regeneration zu unterstützen. Aber natürlich, wenn man so einen Hustenreiz hat, dann würde ich vermuten, wird deine Schlafaufzeichnung nicht ganz so wie gewünscht ausgesehen haben.
Nee, das erstens nicht, aber das ist natürlich trotzdem auch ein super Tool, um sich dann in solchen Phasen erstens ein bisschen zu kontrollieren und zu sehen, okay, jetzt war die Schlafleistung zum Beispiel in den Nächten dann doch so schlecht, dass man entweder gar keinen Tiefschlaf mehr hatte oder die REM-Phase so kurz waren, dass einfach die Erholung dann, die da immer in einem Parameter angezeigt wird, dann so runtergeht, dass man einfach dafür sorgen muss, dass der Körper am nächsten Tag nochmal Ruhe bekommt. Ja, also dann legt man sich eben nochmal hin und versucht, das zu kompensieren. Das ist das eine. Ja. Das andere ist natürlich die Ruhepulsverläufe, die man hat. Die sind halt schon deutlich anders, ja. Also die sind jetzt
gerade. Das wollte ich gerade sagen. Ich gehe davon aus, die Aufzeichnung deines normalen, auch Alltagsdurchschnitts oder Ruhepulses wird aktuell vermutlich auch ein bisschen abweichen von dem, was sonst aufgezeichnet wird.
Ja, also ich bin knapp 10 Schläge drüber. Ja, und da weißt du schon, dass das ein richtiger Impact ist. Also das ist jetzt nicht nur eine leichte Infektion, sondern das ist halt schon ein richtiger Infekt, ja. Wie gesagt, es ist jetzt keine Grippe mit richtig Fieber und Hardcore und so. Ist auch kein Corona, habe ich natürlich auch getestet, klar. Aber wenn du 10 Schläge drüber bist, weiß jeder selber, ja, also entweder ist man das nach einer sehr harten Belastung oder eben, wenn man einen Infekt hat, dann schläft man halt einfach nicht so ruhig. Ja, die Erholung ist halt einfach geringer. Und da muss man seinem Körper auch weiter Ruhe geben. Das ist halt ganz klar. Ja, alles andere wäre wirklich sehr unvernünftig.
Ja. Whoop ist ja schon in Q1 schon länger Partner hier in unserem Podcast. Es ist inzwischen schon die 4. Version. Es ist ein Hightech-Wearable, was eben eure Physiologie eures Körpers rund um die Uhr mit diesem Armband bzw. dem Sensor im Armband überwacht. Wir haben schon gesagt, es ist natürlich ein optimales Werkzeug, um Lebensstil, Training, Schlaf und Erholung zu tracken und zu optimieren. Ihr kennt den Link, den ihr auch in den Shownotes findet, wenn ihr auf join.whoop.com/bestzeit geht. Habt ihr die Möglichkeit, dort euer Band zu bestellen. Über diesen Link habt ihr die Möglichkeit, den ersten Monat kostenfrei das Ganze testen zu können. Das Ganze ist ein Abo-Modell, also ihr zahlt eine monatliche Summe und nicht einen Fixpreis, wie man sonst das bei anderen Geräten tut. Und Whoop, auch für euch als Info, Whoop hat Preise angepasst. Ja, es gab schon Leute, die geschrieben haben, ich weiß nicht, ich bin nicht so firm, vielleicht mit so einem monatlichen Produkt. Punkt 1, der Vorteil einer Mitgliedschaft ist der, dass wenn ein neues Update rauskommt, also dass der Sensor geupdatet wird, also dann Whoop 5.0, bekommt ihr den sozusagen ohne weitere Kosten zugesandt. Das ist eben in diesem Abo-Modell inkludiert. Dieses Geld geht eben auch in Forschung und Entwicklung, um die Produkte eben noch besser zu machen. Es gibt aber eben auch neben dieser monatlichen Mitgliedschaft, die 30 Euro im Monat kosten würde, beispielsweise auch eine Jahresmitgliedschaft oder eine 24-monatige Mitgliedschaft. Das sage ich erstmal deshalb, weil natürlich ist, wird der ein oder andere wahrscheinlich sagen, puh, ein Jahr gleich, weiß ich nicht, weil sich das preislich doch nochmal sehr deutlich bemerkbar macht. Ne? Das gibt's erst seit kurzem. Die Jahresmitgliedschaft kostet umgerechnet nur 22 Euro im Monat. Da spart ihr also schon mal 26%. Und wenn ihr sagt, hey, ich bin davon überzeugt oder ihr wollt nach dem Testmonat da all in gehen, dann würdet ihr bei der 24-monatigen Mitgliedschaft 38% sparen, bedeutet 18,50 Euro im Monat. Das einfach nochmal hier als Hinweis. Klickt auf den Link in den Shownotes, schaut euch das in Ruhe an und ja, überzeugt euch gerne selbst davon.
Ja, und man kann natürlich Understatement machen, ja, für alle, die Understatement geil finden, und man nimmt ein schlichtes schwarzes Armband oder man nimmt ein Miami Pink Armband, ja, so wie ich das trage, ja, wenn man ein bisschen auf smart machen will. Nee, nicht Understatement, nee, auf schrill, wie auch immer.
Ja? Auf schrill. Ja, also Farben gibt's wirklich auch echt in Hülle und Fülle. Und ich habe auch natürlich zunächst mal das schwarze Standardarmband gehabt. Es gibt natürlich auch Leute, die wollen ein bisschen mehr undercover sein vielleicht. Aber tatsächlich, Ralf und ich haben uns natürlich die Miami Edition bestellt. Da gibt's auch noch ganz viele andere, auch echt ausgeflippte Farben, was ich sehr cool finde. Das wird es demnächst ja hoffentlich auch irgendwann mal Frühling und Sommer. Und ich glaube, dass da Farben auf jeden Fall mal nicht schaden können. Insofern wird das auch dementsprechend unser Handgelenk zieren.
Also du klingst auf jeden Fall besser. Ich hoffe, dass du auch besser gerannt bist als ich bin. Ich habe jetzt erstmal natürlich eine Woche gar nichts gemacht. Was ein bisschen ärgerlich ist, ja. Ja, weil ich hatte so Bock nach dem Trainingslager. Ja, da, weißt du, ätzend.
Ja, man möchte, glaube ich, ja dann immer gerne diesen, den Fitness-Boost ja auch gerne mitnehmen nach einer entspannteren Woche oder zumindest nach einer halben Woche, ja, wo man sicherlich auch mal runterfährt, um das ja dann auch genießen zu können, wofür man ja auch da trainiert hat. Ja, bei mir waren nochmal ein, zwei Tempo-Einheiten am Start. Nächste Woche ist ja dann der Berliner Halbmarathon, der aus vielerlei Hinsicht sehr bedeutsam wird, für mich auch. Und ja, da freue ich mich natürlich schon auf Berlin sowieso. Das ist eh klar, war schon seit dem... Ah nee, das ist gelogen. Ich wollte gerade sagen, ich war seit dem Marathon nicht mehr dort. Ich war natürlich für die Leistungsdiagnostik vor einigen Wochen, war ich natürlich dort, aber natürlich nicht mehr in so einem Race-Setup. Ich bin voller, ich freue mich immer, Leute zu treffen, auch aus der Community. Wir sagen das schon, ich glaube, das ist schon so ein Evergreen, weil manche greifen das auch schon in Nachrichten auf, wenn sie uns das schreiben. ihr dürft uns gerne anquatschen, wenn ihr uns irgendwo trefft. Wir wiederholen das einfach hier mantramäßig sehr oft, einfach nur, damit auch die Leute wirklich sich das trauen, wenn sie uns sehen und nicht irgendwie denken, oh nein, wir trauen uns nicht, die anzuquatschen. Da bin ich ziemlich sicher, dass ich den ein oder anderen oder die ein oder andere von euch vielleicht treffen werde. Vielleicht auf der Messe, da werde ich sehr wahrscheinlich Freitagnachmittag bei In Silence sein. Schaut also gerne bei In Silence vorbei. Genaue Uhrzeit haben wir noch nicht festgelegt, aber ich tippe mal nicht vor 15 Uhr. Und natürlich, ja, drumherum, ihr wisst Bescheid, man läuft ja dann da auch immer in den üblichen Gegenden irgendwie, die letzten Läufe, üblicherweise trifft sich ja doch sehr viel im Tiergarten, auch da werden wir uns sicherlich über den Weg laufen, und wenn nicht, dann wahrscheinlich ja am Race Day, vor dem Rennen oder auch nach dem Rennen, da gehe ich mal fast davon aus. Und weiß gar nicht, Ralf, du wirst wahrscheinlich spätestens jetzt deine Pläne verworfen haben, eventuell, dort anzureisen, obwohl die Titanic Hotels, Shoutout an unsere Freunde hier in Berlin, ja wirklich alles in die Waagschale geworfen haben, inklusive ihrer Patisserie, um dich vielleicht auch noch einzulocken.
Ja, ich fürchte aber, wir müssen es ein bisschen verschieben. Also erstmal sind wir ja dann schon in Richtung des nächsten Triathlon-Camps unterwegs. Das fängt halt an dem Samstag an.
Ja.
hatte natürlich trotzdem nochmal geliebäugelt, vielleicht nach Berlin zu gehen vorher, aber jetzt würde ich erstmal gesund werden wollen.
Ausgehen.
Und vielleicht wieder, dass ich halt nächste Woche mal mich ein bisschen wieder bewegen kann, weil so ganz ohne Bewegung und ohne alles in so ein Camp zu reisen, das ist auch nicht so richtig klug. Nee, und da muss man sich, glaube ich, nicht nur so Reisetage geben, das ist dann nicht so richtig schlau. Aber naja, so ist es dann halt mal. Das musste ohne mich hinkriegen. Wir verraten noch nicht zu viel, aber wir haben ja auch für Hamburg schon ein paar ganz schöne Ideen, ja. Und ein cooles Projekt, zumindest in der Grundplanung, ja. Also da freue ich mich schon sehr drauf, ja.
Ich mich auch.
Das ist noch eine Weile hin, aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen dran feilen, aber das wird sicher auch ganz spannend. Auf der anderen Seite war Philipp die letzten zwei Tage auch ein bisschen betrübt, weil wir verfolgen ja nicht nur Laufergebnisse praisen auch hier sehr gerne Läuferinnen und Läufer, die tolle Ergebnisse erzielt haben, aber wir verfolgen ja auch die negativen Seiten. Diesmal gab's wieder einen positiven Fall aus Kenia, aber nicht von einem Kenianer.
Das ist richtig. Und der hat mich geschockt ist ein sehr hartes Wort, aber es hat mich schon irgendwie kurz mal innehalten lassen, denn es ist eine Person, die ich tatsächlich, ja, ich sag mal, kenne. Also gut kennen ist immer so eine Sache, das weiß man nicht, aber schon sehr lange kenne, so kann man es vielleicht am besten ausdrücken. Der ein oder anderen wird der Name Robertson wahrscheinlich was sagen. Es gibt nämlich in der Laufszene durchaus nicht ganz unbekannte Zwillinge, die Robertson-Zwillinge aus Neuseeland, Jake und Zane Robertson. Die sind schon relativ lange auch in der Szene dabei. Die sind unwesentlich jünger als ich, 89er Jahrgang. Und waren erst auf den Bahnstrecken sehr, sehr gut unterwegs, zuletzt auch im Straßenlaufbereich, sind mit, ich glaube, 16, 17 Jahren ausgewandert, also quasi aus Neuseeland nach Kenia gezogen und hatten da am Anfang auch eine echt roughe Zeit, würde ich jetzt mal sagen, wurden da auch gar nicht so gut aufgenommen und da gibt's auch diverse, ich weiß gar nicht, ob das noch auf YouTube online ist, so Doku-Schnipsel, die da schon mal so ein bisschen abgebildet haben, wie ihr Werdegang war. Hatten, glaube ich, phasenweise in der Laufbubble, sagen wir in der international interessierten Laufbubble auch ein bisschen Kultstatus, weil die waren halt so ein bisschen, ja, Ride-or-Die-mäßig unterwegs, also alles hinter sich lassen, auswandern, ich trainiere mit den Weltbesten, ähnlich wie es ja dann Julian Wanders auch irgendwann gemacht hat und haben auch da echt beachtliche Erfolge erzielt. Bei Zane, um den geht es jetzt hier, bei Zane war, glaube ich, auch in Rio zumindest ein 12. Platz über 10.000 Meter schon mal drin. Das ist auch als nicht in Afrika geborener Athlet, glaube ich, aller Ehren wert. Allerdings, und das wirft natürlich jetzt leider auch einen Schatten auf die gesamte Karriere, muss man sagen, wurde er diese Woche des EPO-Dopings überführt und mit einer 8-jährigen Sperre versehen, die damit natürlich gleichbedeutend ist mit seinem Karriereende, das er letzten Monat ohnehin schon auf Social Media verkündet hat, allerdings ohne den Kontext zu liefern. Er hat das eher so ein bisschen, ja, ich sag mal, paraphrasiert, er hat keinen Sponsor mehr und aktuell keine Future Plans für irgendwie sportliche Ziele und so. Ich habe das mal durch Zufall in meinem Feed gelesen. Ich habe das gar nicht so krass als Karriereende empfunden, sondern dachte, er braucht eine Auszeit oder keine Ahnung. Wovon ich natürlich nichts ahnen konnte, ist, dass das alles natürlich schon über viele Monate im Hintergrund lief, denn die Probe, um die es geht, die ist aus dem Mai 2022 vom Great Manchester Run. EPO ist halt immer schwierig, also jede Art von Dopingsubstanz ist schwierig, aber ich sag mal, bei EPO, also da brauchst du halt nicht mit ankommen mit ich habe versehentlich das falsche Nasenspray in der Apotheke bestellt, sondern du fällst jetzt nicht zufällig in eine EPO-Spritzennadel rein. Und die Ausrede, mit der er versucht hat, seine Verteidigungsstrategie aufzubauen, das ging natürlich jetzt über Monate hin und her, war, dass er in Kenia eine Covid-Impfung vornehmen lassen wollte und die hätten versehentlich oder whatever, hätten sie im EPO gespritzt. Also ja, das
es war wohl so, dass seine Argumentation war, er hätte sich angeblich impfen lassen wollen und sie hätten ihn nicht geimpft, sondern sie hätten ihn behandelt gegen Covid. Ja, und da würde EPO dazugehören. Das habe ich auch noch nicht gehört, dass da EPO gespritzt worden wäre.
Ich jetzt auch nicht. Ja,
also nicht direkt, aber das mag sogar in den Phasen, wo das anfangs gewesen ist, sind eine Menge Dinge ausprobiert worden. bitte trink kein Bleichmittel, das funktioniert nicht. Das, ja, das haben schon
das andere. War die Trump-Strategie, glaube ich.
Ja, genau. Das ist aber, Gottes Willen. Aber das war seine Verteidigungsargumentation. Der ist mal nicht gefolgt. Und
es waren auch bestochene Leute im Spiel, das hat es nicht besser gemacht. Es kam ja dann raus, dass der Klinikleiter irgendwie dann meinte, also die eine Person kenne ich überhaupt nicht und die andere Person, die hat hier mal gearbeitet, aber die hat nichts mit zu tun, dass sie irgendwelche Injektionen verabreicht. Also da muss man auch sagen, in China kriegst du halt für verhältnismäßig wenig Geld sehr viel, auch im Zweifelsfall eine Aussage, die deinem Zweck dient, hat aber in dem Fall jetzt auch nicht weitergeholfen.
Was ganz spannend ist, das wollte ich dir, Philipp, ja auch noch heute, ne, als kleine News mitgeben. Stimmt. Ja. Also tatsächlich war das jetzt keine zufällige Wettkampfkontrolle beim Great Manchester Run, weil der Great Manchester Run ist ja völlig überraschend in Großbritannien und ist halt ein Rennen, klar, 10 Kilometer, und er ist auch nicht so weit vorne gewesen, als dass er jetzt zwingend hätte kontrolliert werden müssen.
Okay.
Sondern tatsächlich war das eine Zielkontrolle seines eigenen Verbandes.
Krass.
Ja, also die haben diesen Wettkampf und diese Situation zielgerichtet angestrebt für eine Kontrolle, die der neuseeländische Verband initiiert und bezahlt hat und die auch dann unter der Maßgabe des neuseeländischen Verbandes in London tatsächlich untersucht worden ist.
Weißt du, wie es dazu kam?
Ja, das kann ich dir sagen, weil das ist in Deutschland übrigens auch so.
Also es waren schon auffällige Blutwerte im Vorfeld mal.
Genau so. Also tatsächlich ist das natürlich auch eine Weiterentwicklung der letzten, schon sicher über 10 Jahre, dass halt bestimmte Parameter gemessen werden. Ja, deshalb hat man halt eben auch einen Pass. Und die werden nicht gelöscht, ja, sondern da kann man schon bestimmte Parameter ablesen. Ja, und wenn es Auffälligkeiten gibt, die durchaus mal vorkommen können in Belastungssituationen, in Höhentrainings und so weiter und so weiter, dann kommt es vor, dass bestimmte Athleten, respektive Athletengruppen, Zielkontrollen unterworfen werden. Das gibt es im Deutschen Leichtathletikverband auch. Oder nicht nur im Deutschen Leichtathletikverband, auch im deutschen Sport gibt es das.
Genau, bis ich bin ja seit, ich weiß gar nicht, 2, 3 Jahren aus dem Testpool raus. Also ein nationaler Verband beruft immer eine Anzahl an Athleten in verschiedene Formen der Testpools, die verschiedenen Auflagen unterliegen. Üblicherweise hat das mit Bundeskaderstatus zu tun. Bei mir war es auch einige Jahre, nachdem ich kein Teil des Bundeskaders mehr war, trotzdem der Fall, dass ich kontrolliert wurde. Das wurde vor, ich würde mal sagen, 2 Jahren vielleicht eingestellt. Oder es war es war noch nicht in Corona, weil wir hatten die ersten Kontrollen damals auch mit Remote. Da wurde quasi damit experimentiert, mit Dry Blood Spot Testing quasi mit unter Aufsicht, dass du das machst und dann dort reintütest und so. Das war bei mir noch der Fall, ist inzwischen nicht mehr der Fall. Und ich weiß aber, dass im Blutpass, es gibt, das erklären die Kontrolleure natürlich auch, was geprüft werden soll bei einer Probe. Und je nachdem, wie viele Röhrchen Blut beispielsweise abgenommen werden, wird halt erklärt, dieses Röhrchen ist beispielsweise für den Blutpass. Das heißt, dass über möglichst viele Jahre und möglichst natürlich schon in jungen Jahren bei Athleten versucht wird, eben ein Blutbild zu zeichnen, das sich natürlich auch mal verändern kann. Es steht auch in jedem Protokoll eigentlich immer mit drin, oder ist Auflage, dass das vorher abgefragt wird, hat der Athlet zuvor irgendwie ein super intensives Training in Hitze gemacht, ist er gerade in einer Etappen-Rennsituation, nehmen wir mal beispielsweise Radrennen wäre sowas, wo man da auch eben das als Kontext braucht, kommst du gerade aus der Sauna, sodass zum Beispiel auch irgendwie das Blut verdickt sein könnte oder sowas. Und üblicherweise wird versucht, diese Aspekte alle eben zu negieren und dann wird das eben als Blutbild, zusätzliches Blutbild in diesen Blutpass eingespeist und sollten dann trotzdem über Zeit gewisse Abnormalitäten auftauchen, dann ist das wahrscheinlich ein Grund gewesen, der dazu geführt hat, dass man ganz gezielt bei einem Wettkampf gesagt hat, das würden wir uns doch gerne nochmal anschauen.
Ja, naja, also es klingt ein bisschen spannend, ist so ein bisschen natürlich auch detektivisch logischerweise, aber eben längst halt üblich, dass solche Anormalitäten in den Verläufen einfach angeguckt werden und dann Zielkontrollen durchgeführt werden. Was jetzt in diesem Fall bemerkenswert war, dass die Neuseeländer eine Zielkontrolle in Europa anstreben, aber die beiden sind ja auch nicht so viel zu Hause in Neuseeland tatsächlich unterwegs, ja.
Fast gar nicht mehr. Selbst, also ich weiß, dass Zane, um den es ja hier geht, er hat auch zeitweise in Äthiopien gelebt. Inzwischen glaube ich aber wieder in Kenia und sein Bruder Jake, der sich übrigens heute auch auf Instagram sehr ausführlich geäußert hat, weil er gesagt hat, er ist nicht sein Bruder, auch wenn sie Zwillinge sind, aber er kann nicht dafür, dass er Zwilling ist und seinem Bruder ähnlich sieht. Er hat mit der Sache nichts zu tun und hat jetzt sehr viel offensichtlich auch entsprechende Nachrichten und Hass abbekommen, auch in der Community vor Ort, in der Laufbubble, weil natürlich das auch trotzdem ein schlechtes Licht wieder auf Kenia wirft. Er hat offensichtlich einen Ausrüstervertrag verloren, der gerade in Verhandlung war, weil auch da jemand gesagt hat, er hat jetzt keine Marke genannt, aber das wäre ihm zu heiß und so. Zane lebt, glaube ich, auch in Kenia. Ich weiß nicht genau wo. Nicht, glaube ich, in Iten. Zumindest habe ich ihn da schon länger, meine ich, nicht mehr gesehen. Und dort kriegst du die natürlich, also die trainieren das ganze Jahr dort, du kriegst sie eigentlich fast nur, wenn du sie selbst kontrollieren möchtest, irgendwann mal bei einem Rennen, wenn sie außerhalb von Kenia, Europa oder wo auch immer starten, weil auch hier wieder Thema Korruption, wenn du nicht selber Kontrolleure nach Kenia schickst, die dann auch die Leute da auffinden, wo sie vermeintlich vorgeben zu sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht, weiß nicht, von wem du das Blut bekommst. Aber also es ist halt trotzdem, was ich damit sagen will, es macht dann schon Sinn, dass man versucht, die da abzugreifen, wo du auch ihrer tatsächlich habhaft werden kannst.
Ja, ne, das sind leider die Nebengeschichten, die im Leistungssport immer noch eine Rolle spielen. Aber vielleicht halt einfach mal für euch auch so eine Idee, was da so hintersteht und was da getan wird, um Leuten halt auch habhaft zu werden. Also es ist nicht so,
auch krasser Aufwand.
Ja, nicht so, dass da wird schon Geld ausgegeben. Ne?
Aber auf jeden Fall, das kostet
richtig viel. Muss halt sehen, der hat halt, glaube ich, mindestens sechs oder sieben nationale Rekorde. Ja, also neuseeländische Rekorde und Neuseeland ist eine Laufnation, ja, also das ist nicht Pillepalle, ja, und da steht jetzt immer ein Sternchen dahinter, ja, also das ist jetzt auch für den Verband, ist das nicht cool und trotzdem haben die das angestrengt, also die waren schon bemüht, das Ding klar zu ziehen, das muss man echt sagen.
Ja, auf jeden Fall.
So, machen wir einen Cut.
Ja,
und wenn uns
ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt von den negativen Schlagzeilen, gehen wir jetzt wieder zu was Positivem über. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Franz, den du natürlich schon viel besser kennst als ich. Auch, nicht zuletzt auf Fuerte erst wieder getroffen, ne?
Ja, tatsächlich hat Franz Löschke als Triathlet ja mehrere Phasen schon hinter sich, eine sehr erfolgreiche Karriere auf der olympischen Distanz, also im Bereich der olympischen Disziplin, U23 Weltmeister, Relay Weltmeister und sehr viele internationale Titel gewonnen, aber eben auch inzwischen auf der halben und Langdistanz unterwegs und auch dort sehr erfolgreich im letzten Jahr 70.3 in Dresden gewonnen, in Kalmar bei einem sehr gut besetzten Rennen Platz 3 belegt, da vor das Jahr in Frankfurt als Dritter wirklich ein sehr, sehr starkes Rennen abgeliefert, aber eben auch mit einer bemerkenswerten Marathon-Bestleistung und wie er darauf zugegangen ist, was ganz, ganz spannend ist, wer da das Vorbild für den Plan war, den er benutzt hat, auch den Namen werdet ihr gleich schon mal gehört haben, und wie das Ganze sich entwickelt hat, von seiner ersten Sportart bis zu seiner jetzigen Sportart, das erfahrt ihr jetzt.
So, und da ist er schon. Franz, herzlich willkommen in unserer beschaulichen Podcast-Runde. Freut uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Wie geht's dir? Wo treffen wir dich gerade an?
Vielen Dank für die Einladung, Philipp und Ralf. Ich bin hier gerade zu Hause in meinem Sportzimmer, Sport- und Spielzimmer in Potsdam, genau.
Und du hast deine sozusagen deinen entspannten Mittagspause, die entspannte Mittagspause hast du jetzt uns geopfert und wir hoffen nicht, dass das dann irgendwie der zweiten oder dritten einer am Nachmittag irgendwie zu Schaden kommt, aber wir wissen natürlich das zu schätzen. Was hast du heute schon so getrieben? Was stand heute Morgen an? Was steht vielleicht später noch an? Ich habe ja schon des Öfteren mitbekommen, dass wir Marathonläufer ja im Vergleich zu euch Langdistanz-Triathleten ja gefühlt wirklich so Mickey-Maus-Programm hier trainieren.
Ja, ich war jetzt schon 3 Stunden hier auf der Rolle und habe dann nach 2 Stunden gemerkt, dass die Leute, die noch länger als 3 Stunden auf der Rolle sitzen, richtig harte Typen sind. Boah, mir tat so der Arsch weh, aber ich dachte mir dann so, wer weiß, wofür es dann gut ist am Ende.
Ja, das trifft ja sehr gut auf jeden Fall schon mal meine Erwartungshaltung. 3 Stunden Rolle kann ich überhaupt nicht mitreden. Ich glaube, ich habe noch nie länger als 90 Minuten ausgehalten. Also das ist komplett andere Sphären. Das wird ja wahrscheinlich dann nicht das einzige Training für dich bleiben. Ich gehe mal davon aus,
Für dich steht noch was an. Heute für euch zu Hause ist jetzt, heute ist ein Donnerstag, es ist 14 Uhr. Also wir haben noch ein bisschen Tag vor uns. Ich gehe fast davon aus, dass Franz heute nochmal aktiv sein wird.
Ja, ich habe später noch einen Tempowechsellauf auf dem Plan mit 2 Kilometer zügig in Ironman Race Pace und dann noch 1 Kilometer locker. Und ich glaube, insgesamt sind das dann so 16 oder 17 Kilometer. Und weil ich heute früher noch in der Uni war, sind es halt nur 2 Einheiten heute.
So, Philipp, jetzt kriegst du mal einen Eindruck, ne? Warum du eigentlich nur halbtags Profi bist. Ne?
Absolut. Also ich sag mal, wenn wir Läufer, das muss man ja auch mal, also das, wir haben das natürlich im Podcast sicherlich schon des Öfteren thematisiert, aber tatsächlich kommt man sich als sehr schlecht vor, weil, sag mal, wenn du jetzt als Marathonläufer irgendwie 210 Kilometer die Woche rennst, also easy betrachtet, im Schnitt natürlich 30 am Tag, aber ich sag mal, man läuft ja irgendwie selten langsamer als ein 4er-Schnitt, sag ich jetzt mal. Das heißt, das sind halt dann maximal irgendwie 2 Stunden, an denen man tätig ist. Also klar, okay, Vorbereitung, Nachbereitung, Krafttraining und so hier und da noch ein Physiozeug, aber reine Trainingszeit, das ist halt wirklich absoluter Witz eigentlich, verglichen zu dem, was dann doch irgendwie Langdistanz-Triathleten einfach an Pensum abspulen. Und alleine bei 3 Stunden Rolle bin ich gerade schon direkt gedanklich ausgestiegen, muss ich sagen. Das ist schon krass. Finde ich sehr beeindruckend. Wie viele Stunden, also das ist natürlich auch total unterschiedlich, glaube ich, aber wie viele Stunden Trainingszeit ist bei dir eigentlich so in der Woche normal? Ich glaube, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Trainings- und Wettkampfphasen bestimmt, aber was wäre jetzt zum Beispiel bei dir gerade aktuell normal?
Noch ganz kurz, bei 3 Stunden Rolle fahren bin ich auch nach 1 Stunde gedanklich ausgestiegen. aktuell trainiere ich so um die 25 bis 30 Stunden netto in der Woche. Also da kommt dann halt noch so die Vor- und Nachbereitung dazu, die jetzt nicht so protokolliert wird. Und dann halt auch noch die Anfahrt und Anfahrtswege zum Training und wieder weg. Also man kommt da halt schon in Summe auf 35, 40 Stunden.
Also das ist ja ein normaler Arbeitstag, den ich auch akzeptieren würde. Ne, Philipp P., du hast da noch ein bisschen Nachholbedarf.
Ich war eben im Urlaub in den letzten 20 Jahren.
Ja, Franz, wir haben uns ja zuletzt auf Fuerte getroffen, als wir unser Camp gemacht haben und du dein Trainingslager gemacht hast. Das erste größere Trainingslager in diesem Jahr. Beschreib mal dann den Unterschied. Wird das dann so viel mehr im Trainingslager oder ist das einfach nur dann das Fokussieren auf das, was du normalerweise auch auf dem Plan hast?
Also es war schon auch ein bisschen mehr, als ich aktuell hier trainiere. Aber ich glaube, da wird mir Philipp auch zustimmen, dass man wir halt unsere Kinder und unsere Frauen halt lieben. Aber man regeneriert halt doch im Trainingslager mit mehr Inhalt, mehr Training doch nochmal anders. Und ich von meiner Seite aus regeneriere sogar viel, viel besser im Trainingslager. Und kann dadurch halt dann auch nochmal eine gute Schippe draufpacken. Und bei mir ist das meistens auch so, über die ganzen Jahre auch immer schon hinweg gewesen, dass ich von Woche zu Woche, also selbst wenn ich ein 3 oder 4 Wochen Trainingslager mache, dass ich von Woche zu Woche immer stärker werde. Und immer die Zeiten werden besser, der Puls geht weiter runter. Also ich habe da im Trainingslager trotz hohen Umfängen und auch hohen Intensitäten und einer starken Ermüdung schon mit dieser Belastung immer schon eine sehr starke Verbesserung an mir beobachtet. Und so richtig genau konnten wir es uns halt auch noch nicht so erklären, vielleicht weil ich mich nicht so auf diesen gut deutschen Schwanzvergleich hinreißen lasse, den ja viele Athleten halt am Anfang des Trainingslagers immer gerne mitmachen und ich halt von Anfang an halt mein Ding durchziehe und halt auch darauf vertraue, was der Trainer oder die Trainerin, ich habe ja mit Laura eine Trainerin, aufschreibt und daran halte ich mich dann auch.
Ja, das ist ja die Gefahr im Trainingslager. Das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, ja. Philipp. Ja, für euch Profis ist es ja das eine. Ihr kommt ja schon aus relativ hohen Umfängen und einfach ja eine mehr oder weniger komplett Befassung mit Training respektive Regeneration. da kann man ja auch jetzt gar nicht so viel mehr noch draufschrauben. Der Trick ist ja, dass man noch besser regeneriert und im Zweifel ja eher an den Intensitäten was macht, wenn das Trainingslager so geartet ist, ist ja klar. Aber es gibt ja auch die Grundlagentrainingslager und die, wo man eine Formzuspitzung auf den Wettkampf hat. Ja, nimm uns mal ganz kurz mit, wie dein Jahr ideal strukturiert wäre oder bis wohin. Und dann sind ja die offenen Fragen, für was qualifiziere ich mich oder was steht in der zweiten Saisonhälfte noch an?
Na, ich hatte mich ja mit dem Sieg beim Ironman 70.3 in Dresden letzten September, habe ich mich ja für die 70.3-Weltmeisterschaft in Lahti qualifiziert. Und das ist bisher jetzt so das erste höhere Ziel. Und natürlich ist ja auch die Qualifikation für die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza ein sehr hohes Ziel für mich.
Geht das schon locker über die Lippen?
Nee, hast ja gehört, da muss da kurz überlegen, wo das nochmal war.
Selbst für so einen Laien wie mich, denke ich mir, das passt irgendwie nicht zusammen. So nicht Hawaii in diesem Wort Weltmeisterschaften, also, aber okay, es sah schon noch einigermaßen smooth aus, auch wenn Franz wahrscheinlich trotzdem nochmal konzentrieren musste gerade. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen, aber es musste ich kurz einhaken.
Ja, es war ja halt so viele Jahre auf Hawaii, dass das halt immer, also ich musste auch meine Sponsorenmappe umändern mit der Zielsetzung, weil es ja halt nicht auf Hawaii stattfindet. Nee, und der Weg nach Nizza geht halt über die ITU Langdistanz-Weltmeisterschaft auf Ibiza, die an dem Wochenende ist, wo auch das PTO-Rennen auf Ibiza ist. Und das ist sozusagen für mich so das erste größere Rennen, was als Vorbereitung für den Ironman in Hamburg stattfinden soll. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, da würde mich auch mal interessieren, ob Philipp auch die Erfahrung gemacht hat. Also ich brauche sozusagen 4 Wochen vorm Wettkampf, vorm Ironman oder einer Ironman-Distanz brauche ich schon mal so einen Ironman-Reiz, um dann nochmal eine Schippe draufpacken zu können. Und die Distanz auf Ibiza, die ist halt so eine Zwischendistanz zwischen Mittel- und Langdistanz und passt halt vom Training so gut rein, dass das nochmal so der letzte richtig gute, harte Reiz ist vor dem Ironman in Hamburg. Und da wollen wir dann all in gehen.
Das klingt ja so wie ein Halbmarathon, gut, ne? In der Vorbereitung zu einem Marathon. Ne?
Exakt, ja. Wollte ich gerade drauf eingehen. Bei mir ist es eigentlich so, und auch bei Renato Canova, der ja bei mir das Coaching inzwischen seit einigen Jahren innehat. Also es ist nicht unüblich, wenn ich jetzt so ein Beispiel nehme, nächste Woche ist Berliner Halbmarathon und jemand, der jetzt, wenn wir in Deutschland bleiben, irgendwie einen Hamburg-Marathon laufen möchte, ist es nicht unüblich, dass dann viele das vielleicht in der Vergangenheit kombiniert haben, 3 Wochen vorher diesen Halbmarathon zu laufen. Grundsätzlich spricht da jetzt auch nichts dagegen, sage ich jetzt mal. Von der Regeneration, wenn man fit ist und so, ist das kein Problem, 3 Wochen vorher zu machen. Aber tatsächlich ist Renato auch eher ein Fan davon, das ein bisschen noch weiter wegzuziehen vom eigentlichen Höhepunkt. Und zwar so 5 Wochen vorher ist so sein präferierter Zeitraum, ob das jetzt 4 ist oder 5 oder 6, das ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir normalerweise wirklich 12 Wochen relativ intensiv uns auf einen Marathon vorbereiten, dann sagt er auch, also lieber hat er dann einen Zeitpunkt, der etwas früher ist, wo du auch richtig all in das Rennen gehen kannst, ohne dass du jetzt das Gefühl haben musst, ich muss vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen, weil ich will ja nicht zu lange brauchen, um noch die letzten vielleicht 2 Kerneinheiten vor meinem eigentlichen Höhepunkt machen zu können. Und gleichzeitig ist es aber auch ein echt guter Fitness-Test. Also wenn du da halt siehst, es ist irgendwas halt vielleicht doch noch nicht so gut, wie man es erwartet hatte oder sich gewünscht hatte, dann hast du theoretisch noch ein bisschen mehr Zeit, auch einfach im Training auch darauf zu reagieren, weil bei aller Datenmessmöglichkeiten, die wir ja haben, und da seid ihr im Triathlon sicherlich nochmal sehr viel versierter, als das, glaube ich, im Laufbereich der Fall ist, wo echt auch noch viel wildwestmäßig
verrückter,
gemacht wird.
Das Wort heißt verrückt, nicht versiert.
Ja, genau.
Nerdiger,
aber da hat man ja die Möglichkeiten einfach ab und zu, finde ich, bei allem, was wir heute tracken können, so eine Wettkampfsimulation ersetzt halt, finde ich, trotzdem nicht so viel. Also das darf man jetzt auch nicht dann überinterpretieren. Du kannst auch einen scheiß Tag mal haben. Deswegen muss das Training vorher jetzt nicht scheiße gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz kann es halt auch manchmal sein, man verliert sich zu sehr in dem, was man vielleicht die Wochen davor gemacht hat. Und manchmal brauchst du dann irgendwie so ein Rustbuster-Rennen einfach oder irgendwie eins, wo du halt einfach mal Feuer freigibst, um zu sehen, entspricht das denn wirklich dem, was ich vermeintlich gut gemacht habe? Und von dem her ist das, glaube ich, bei uns gar nicht so unüblich im Vergleich zu, wie ihr das auch angeht. Finde ich interessant. Weil ich nicht so drin bin in der Triathlon-Szene, hat mich nur interessiert, die 73 WM in Lahti, die ist wann? Nur für uns, weil jetzt sind wir ja Ende März. Wie viele Wochen, Monate haben wir da noch quasi, bis das bei dir ansteht?
Die ist Ende August.
Okay. Und Hamburg ist aber, ist Hamburg nicht immer, ich dachte, das wäre immer im Juli gewesen.
Ja, das ist Hamburg ja ist vorgezogen
Jahr,
worden.
Hm. Ah, genau. Okay. Weil Nizza ist ja 2 Wochen nach Lahti.
Ah.
Und ja auch ungefähr, ich glaube, einen Monat früher als üblicherweise Hawaii. Mhm. Und deswegen wurde halt auch die Qualifikation in Hamburg auch einen Monat weiter nach vorne gezogen.
Okay, verstehe.
Ja, Anfang
Juni.
Um euch zu Hause nochmal mitzunehmen, also es gibt ja nicht nur die Verschiebung der großen Milestones innerhalb der Ironman-Szene, dass eben Hawaii in diesem Jahr nur für die Frauen als Weltmeisterschaft ausgetragen wird und nicht für die Männer. Die Männer gehen nach Nizza, aber eben schon im September. Und deshalb müssen natürlich auch die vor allen Dingen europäischen Qualifikationsrennen vorgelagert werden, weil sonst ist der Erholungszeitraum einfach zu klein. Das heißt, bestimmte Rennen sind nicht mehr geeignet, um sie vorher zu machen für die Weltmeisterschaften, die dann in Nizza stattfinden. Ja, das trifft vor allen Dingen Frankfurt. Das heißt, deshalb ist der Ironman in Hamburg vorgezogen worden auf den Juni-Termin und hat dadurch natürlich jetzt auch ein ziemlich prominentes Feld. Nicht nur Franz, sondern ein gewisser Jan mit Frodeno als Nachnamen wird da auch starten wollen. Aber das wird ein sehr, sehr gutes Rennen werden. Das ist jetzt schon klar, weil da eben entsprechende Qualifikationszeiträume noch sind. Dazu kommt eben noch das, was Franz schon angesprochen hat, eine Wettkampfserie der sogenannten PTO. Das ist halt die Organisation, der eigentlich eine gewerkschaftsähnliche Organisation der professionellen Triathleten, die aber auch jetzt einen größeren Rahmen spinnen in Form von einer eigenen Wettkampfserie. Und da wird es in diesem Jahr zum ersten Mal ein europäisches Highlight geben. Das wird eben auf Ibiza stattfinden, eigentlich auch eine spannende Location, die bis jetzt so im Triathlon-Zirkus noch nicht erschlossen oder jedenfalls nicht mit einer entsprechenden Referenz versehen ist. Und da soll es zum Showdown zwischen Jan Frodeno, der eine Wildcard benötigt für das Ding, da kommen wir gleich nochmal zu, und den beiden Norwegern Gustav Iden und Christian Blumenfeld kommen, weil die ja dann danach, das haben wir hier schon mal besprochen, auf die Qualifikation in Richtung der Olympischen Spiele gehen wollen. Aber gestern, Franz, hast du ja nochmal dafür plädiert, dass Christian Blumenfeld, der Jan Frodeno angeboten hat, dass er mal ein paar Telefonate macht für ihn. Ja, dass er vielleicht nochmal überlegt, wem er jetzt die Wildcard zuschusst hat. Ja, also du hast auch noch Bock zu starten, oder was?
Ja, schon. Also grundsätzlich hat man ja immer Lust, sich mit den Besten zu messen. Aber das wird halt nicht so einfach sein, dass man da reinkommt. Und ja, mein Post gestern sollte ja auch eher so zur Erheiterung dienen. Und so eine ich sage mal so, witzigen Ideen kommen einem natürlich, wenn man mehrere Stunden alleine auf dem Rad verbringt und auf Fuerteventura halt eine Ziege sieht und dann überlegt, ah, okay, Ziege heißt ja auch Gold. Und da kam mir dann halt der lustige Gedanke dazu.
Ja, tatsächlich gibt es ja in der Triathlon-Szene durchaus über Social Media immer wieder, also für uns jetzt so als Rezipienten außerhalb, sehr, sehr lustige Battles. Ne? Also total. Dass ich da schon durchaus ein bisschen auf einer ironischen Ebene, aber ja schon mit einem Hintergrund ein bisschen die Karten gelegt werden. Ne? Weil dahinter stehen ja Einzelinteressen, jeder von euch will gewinnen. Ja, ihr wollt ja nicht Fünfter, Siebter oder Zwölfter werden, sondern ihr wollt ja gewinnen. Aber das Spiel versteht ihr in der Triathlon-Langdistanz-Szene schon besser als die allermeisten anderen Sportarten, die ich so verfolge. Das muss ich schon sagen, oder?
Also, ja, also würde ich als vielleicht als Rezipient auch, der sowas mitbekommt, tatsächlich auch sagen, kommt mir jetzt tatsächlich so in der Laufszene weder national noch international kommt das gar nicht vor eigentlich so richtig. Also ich hatte vielleicht, Franz kann mich gerne korrigieren, ich habe auch immer den Eindruck, natürlich sind das, glaube ich, alles, wie halt überall im Profisport, im Leistungssport, glaube ich, alles kompetitive Typen, aber die Art und Weise, wie sowas dann auf Social Media natürlich auch ein bisschen showmäßig dargestellt wird, das ist es ja, glaube ich, nicht todernst. Also das ist ja keine so, weiß ich nicht, krasse, ernste, tiefliegende Rivalitäten oder was weiß ich, Feindschaften vielleicht sogar, sondern es ist schon so, klar sind das alles irgendwie Wettbewerber, aber es ist ja schon auf eine meist recht amüsante Art und Weise, glaube ich, dann auch umgesetzt. Ich weiß nicht, war das nicht in der Corona-Zeit, wo doch auch Jan und, also Jan Frodeno und Lionel Sanders doch das gemacht hatten? Das war doch auch so ein bisschen hochgeschaukelt vorher so über Social Media. Finde ich ehrlich gesagt.
Das war sogar, glaube ich, eher als Kampagne angelegt. Das war gar nicht jetzt so spontan bei Langeweile auf dem Rad entstanden, sondern das war, glaube ich, als Kampagne für das Battle Royale, das ja dann im Allgäu stattgefunden
hat. Genau, aber ich fand es für jemanden, der sich für die Szene interessiert, für Fans, finde ich das eigentlich ganz geil, muss ich sagen, wenn man da so ein bisschen auch mal so die Leute untereinander so ein bisschen shooten und so, aber halt ja, entertaining. Ich habe jetzt immer den Eindruck, das ist ja schon alles mit einem Augenzwinkern versehen so.
Ja, definitiv. Also ich bin ja sowieso ein sehr humorvoller Mensch und wenn mir gute Ideen kommen, warum soll ich die dann nicht auch über Social Media platzieren?
Ja, ja.
Aber was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, also ihr habt ja, die meisten von euch haben, glaube ich, eine ganz gute Basis miteinander. Es gibt natürlich immer Leute, die man besser leiden kann oder die einem irgendwie besser auf Augenhöhe entgegenkommen und andere eben weniger. Das ist ja vollkommen normal auch. Nur wenn es dann losgeht nach dem Startschuss, dann haut und tretet ihr euch doch in die Fresse beim Schwimmen. Das ist immer wieder erstaunlich für mich. Ja.
Ja, was muss, das muss. Also nee, so ist das halt. Also es ist ja, wenn man nicht im Rennen halt auch ein bisschen die Zähne fletscht, dann hat man im Triathlon, im Profi-Dasein halt auch nichts zu suchen. Aber hinterher sollte man halt schon sich auch in die Augen sehen können und miteinander reden können. Und man kann ja dann auch so die ein oder anderen Differenzen dann auch nochmal ausdiskutieren oder ansprechen, die dann halt im Wettkampf vielleicht fehl am Platz waren. Also ich kann auch eine Story erzählen, als ich U23 Weltmeister wurde an der Gold Coast 2009. Da wurde ich auch aufs Derbste vom Vize-Weltmeister beleidigt und hinterher haben wir bei dem ein paar Tage übernachtet. Also so ist das halt manchmal im Sport, weil ich halt mich sehr zurückgehalten habe, weil ich war ja da auch nicht der Favorit aus deutscher Sicht, beziehungsweise war ich halt nicht derjenige, der die Medaillen holen sollte. Aber dadurch, dass die anderen dann nicht rangekommen sind, muss das ja einer machen.
Jetzt musst du uns aber noch sagen, wer war damals mit in der deutschen Crew drin und wer war der Vize-Weltmeister?
Na, ich war ja damals erst als Fünfter qualifiziert. Also ich bin ja, ist ja auch unüblich, dass man als Nation 5 Plätze hat. Deswegen war es alles noch so ein bisschen hin und her und war noch nicht ganz fix, dass ich da starten konnte. Und da waren ja dann Gregor Buchholz, der, glaube ich, das Jahr davor Vize-Weltmeister war und davor Weltmeister. Dann war Nils Frommholt, Johnny Zipf und Sebastian Rank, die waren da noch mit dabei. Und ich war halt ein kleiner Steppke, der das erste Jahr U23 war. Hab halt ein paar gute Rennen gemacht, worüber ich mich dann qualifiziert habe. Und ja, war halt froh, an der Gold Coast zu sein. Hatte dann das Glück mit Gregor und mit Frodo dann ein Apartment zu teilen. Und war auch eine super coole Erfahrung für mich, ein Jahr nach Olympia mit einem Olympiasieger ein Apartment zu teilen. Und ja, und der Vize-Weltmeister war damals der Australier Jimmy Sear. Und also wir sind vorher gut miteinander ausgekommen und ich hätte wahrscheinlich ähnlich reagiert, wenn ich halt in einer Ausreißergruppe halt mit drin bin und einer wäre, der halt nicht mitarbeitet, weil ja eigentlich die anderen die Medaillen holen sollten, die leider in der hinteren Gruppe waren, dann würde ich halt auch den rund machen, der nicht mitmacht.
Da sind wir ja praktisch in der ersten Phase deiner Karriere, weil du hast ja unterschiedliche Phasen in deiner sportlichen und Triathlon-Karriere durchlaufen. Das ist ja noch der ITU-Bereich, also der olympischen Distanz, wo ja ein ganz anderes Radfahren stattfindet als das, was du jetzt machst. Da wird halt in Gruppen gefahren, da spielt halt auch Gruppendynamik in den Radgruppen eine sehr große Rolle. Und Philipp, wenn ich dir das sagen darf, da wird sehr viel verbal gearbeitet.
Ja, also ist das so? Das kriegt man ja so von außen, ich glaube als Fan, außer du stehst wahrscheinlich an der Strecke, nicht unbedingt so mit, weil wird jetzt nicht alles im Fernsehen übertragen und wahrscheinlich, weiß ich
nicht, ob hier... Kriegt man auch nicht immer mit, ne? Weil das ist ja relativ hohe Geschwindigkeit und das muss man nicht immer mitkriegen. Aber da wird sehr, sehr viel und nicht nur gesprochen, ne, sondern geschrien.
Ja, aber seit ein paar Jahren, also ich kenne jetzt die aktuellen ITU-Regeln nicht, aber seit ein paar Jahren wurde das dann halt auch im Regelmorgen richtig verboten.
Wirklich? Ernsthaft? Weil das so krass war, dass dann die gesagt haben, hey Leute, das ist, können wir nicht bringen, falls das jemand mitbekommt.
Naja, es war so eine Situation, Brownlee Brothers, ja, die jetzt nicht nur zu zweit waren schon mal direkt, ja, sondern in der Regel waren dann noch mehr britische Athleten dabei, die halt ein sehr gutes Schwimmniveau haben und fast immer in der Topgruppe mit drin war. Dann hatten die halt noch einen der besten Schwimmer der Szene, der mit denen zusammen trainiert hat, Vaga heißt der. Ja, so, das heißt, die waren halt immer mindestens mal zu dritt in der Spitzengruppe. Und wenn du da nicht mitgearbeitet hast, Franz, korrigier mich, Da ist es nicht nur bei Worten geblieben, ne? Die haben auch schon meinen Ellbogen ausgepackt, ne?
Okay.
Ja, ganz so weit vorne war ich leider da immer nicht. Aber ich habe einiges in die Richtung gehört, genau. Ja.
Und tatsächlich ist ja einer von denen, Alistair Brownlee, bei einer Austragung auf Hawaii auch relativ lange mit Frodeno, also mit Jan Frodeno aneinander geraten. Und die haben sich. Da durfte ich relativ nah dabei sein und habe das auch mit einem gewissen Amüsement verfolgen können, weil ich in dem hergefahren bin mit dem Motorrad. Die haben sich richtig die Karten gelegt. Ja, also die haben sich richtig die Karten gelegt. Und das war eine Mischung aus, mach doch mal mit in der Gruppe. Ja, wobei da ist ja eben weniger in der Gruppe sich helfen können, weil die Abstände halt größer sind. Ja, er muss ja die Mindestabstände einhalten. Sondern das war schon auch taktische Kriegsführung im Wettkampf. Also das darf man nicht unterschätzen. Ja, das ist schon so. Und da ist das, was du sagst, Franz, oder? Also man muss da auch schon mal dann zeigen, dass man da mitmachen will, sonst wirst du da untergebuttert. Ja.
Genau so sieht's aus, ja.
Wenn wir jetzt gerade schon in der sozusagen noch ersten Phase olympische Distanz bei dir sind, Frage, die mich natürlich immer umtreibt, wenn wir hier Gäste aus dem Triathlon-Bereich haben. Was war die erste Sportart sozusagen? Weil ich gehe mal davon aus, du bist jetzt ja auch nicht direkt mit Triathlon eingestiegen, sondern du wirst wahrscheinlich Berührungspunkte mit einer der drei oder vielleicht auch mit was ganz anderem, aber einer der drei Teildisziplinen gehabt haben, nehme ich mal an. Ich weiß schon von vielen Gesprächen, dass es durchaus ein Vorteil ist, wenn man vielleicht mit Schwimmen zuerst mal in Berührung kommt, weil das zumindest gerade bei der olympischen Distanz ja schon auch Ausschlusskriterium ist oftmals, ob man halt in der ersten Gruppe aus dem Wasser geht, beziehungsweise in der ersten Radgruppe drin ist. Wie ging es bei dir los?
Also bei mir hat es auch mit dem Schwimmen angefangen. Okay. Mit, ich glaube, zweite oder dritte Klasse mit dem Schulschwimmen und dann bin ich direkt gesichtet worden. Aber ich habe halt mit 10 Jahren auch schon mit Triathlon angefangen. Oh. Also, okay. Also ich bin eigentlich mehr Triathlet als Schwimmer und hatte dann auch noch einen Unfall mit dem Trommelfell, was mich dann auch sehr lange zurückgeworfen hat. Von daher bin ich eigentlich Triathlet durch und durch und habe das Schwimmen dann erst an einer Sportschule in Potsdam noch mal so richtig gelernt.
War das bei euch schon so, dass es Triathlon-Vereine gab? Also in dem Umfeld direkt? Also ich überlege jetzt gerade, natürlich, ich komme jetzt aus der Großraum Stuttgart, will ich jetzt mal sagen, da gab es schon auch, ja doch, Sindelfingen gab es, glaube ich, auch zumindest eine Triathlon-Abteilung. Ich weiß nicht, wie versiert die damals waren. Die waren auch Teil vom VfL Sindelfingen irgendwie. Aber also ist das schon zu der damaligen Zeit, wenn du sagst, wir sind, glaube ich, ähnlich alt, oder bist du ein Ticken jünger, du bist 89er-Jahrgang, glaube ich.
Genau, ja.
War das so Ende der 90er schon so, dass es da, also weiß ich nicht, deutschlandweit flächendeckend Triathlon-Vereine gab, die dann auch Leute schon quasi gesichtet haben? Also weiß ich, wie gesagt, bei mir zu Hause ehrlich gesagt nicht, ob das so gemacht oder praktiziert wurde.
Na, ich bin ja in Finsterweide geboren und aufgewachsen. Und da gibt es ja den Neptun 08 Finsterweide. Und das ist ein Verein, der sehr, sehr viele Sparten hat. Mhm. Also mit Triathlon, mit Schwimmen, mit Laufen, mit Volleyball, mit Tanzen, mit irgendeinem Kampfsport, den ich nicht aussprechen kann. Wasserball. Da kommt auch immer mal was dazu und geht wieder weg. Fußball war, glaube ich, auch noch. Basketball. Also es ist halt ein Verein mit sehr, sehr vielen Sparten. Und da war eben halt auch Triathlon. Und ich war in dem Verein halt auch Schwimmer. Mhm. Und dann, weil ich halt parallel bei den Schullaufwettkämpfen teilgenommen habe und ohne Training da auch recht erfolgreich war, wo ich dann halt auch zu den Berliner Mini-Marathon mit nach Berlin
richtig groß
eingeladen und mitgenommen. Und einmal habe ich den sogar auch gewonnen.
Wow.
Da war ich auch schon an der Sportschule hier. und ja, über den Verein, da wurde ich dann halt gefragt von dem Herrn Homack, der ist leider vor ein paar Jahren verstorben, kurz vor dem 80. Geburtstag. Der hat dann mich gefragt, ob ich ein Fahrrad habe. Und dann habe ich gesagt, ja klar, hat doch jeder hier in Finsterweide ein Fahrrad. Und weil ich ja schon im Verein beim Schwimmen war und ganz gut bei den Schullaufwettkämpfen teilgenommen habe, hat er dann gesagt, na dann probieren wir mal einen Triathlon. Sowas können nur richtige Männer so in der Art und Weise. Und da hat er mich
haben natürlich auch so ein bisschen... Philipp, ne?
Absolut.
hat er mich halt auch so ein bisschen getriggert und dann habe ich da mal mitgemacht und gleich gewonnen und halt Spaß daran gefunden. Was halt nicht ganz so cool war, dass beim... ich war da ja noch sehr, sehr jung, aber dass es halt eine Cottbuser Triathletin gab, die Sarah Zaborowski, die war auch mal in Nationalmannschaft später. Die war eigentlich meine größte Gegnerin.
Krass.
Da kamen die anderen Jungs nicht ran, die waren nicht so gut im Schwimmen, aber die konnte richtig stark Radfahren und war auch zumindest die ersten zwei Triathlon-Jahre sehr, sehr konkurrenzfähig beim Laufen.
Oh, krass.
Ja. Genau, und so bin ich dann zum Triathlon gekommen. Also ich bin eigentlich, also wer mit 10 Jahren Triathlon macht, ist eigentlich...
Ist cool, oder? Also es ist jetzt, ich frage deshalb auch, weil es gibt ja durchaus Leute, die wirklich vielleicht über lange Jahre der Jugend sicherlich nicht schlecht sind in einer anderen Sportart, aber irgendwie erst relativ spät sozusagen auch in dem Leistungssport Triathlon tatsächlich zum Triathlon kommen. Das ist jetzt auch nicht so ganz unüblich, aber mit 10 Jahren quasi schon geregeltes, leistungsorientiertes Triathlon-Training von der Pike auf zu machen, ist ja schon zumindest für mich, glaube ich, einigermaßen ungewöhnlich sozusagen. Gibt ja auch Leute, die vielleicht aus dem Duathlon kommen oder keine Ahnung. Aber interessant. Und Konkurrenz, Konkurrenz noch vielleicht ganz kurz zwischen den Abteilungen gab es nicht, weil das hätte ich mir vielleicht noch als potenzielles Problem sehen können sozusagen, dass die Schwimmer natürlich ungern dich wahrscheinlich als gesichtetes Talent sozusagen an die andere Abteilung, an die Triathlon-Abteilung abgeben müssen.
Ach, so ein Problem war das bei uns da nicht, weil ich habe ja immer noch das Schwimmtraining mitgemacht und auch noch die Schwimmwettkämpfe.
Okay, okay.
Habe halt nur zusätzlich dann noch das Laufen und Radfahren dazu genommen. Und so an sich, ja, haben halt die Abteilungen, weil es ja ein großer Verein war, auch ziemlich viel miteinander zusammengearbeitet. Also ich habe dann auch ein bisschen Basketball nebenbei gespielt. Und
du bist auch groß, ne? Du bist...
1,92.
Wow. Ja. Ja, er ist nicht nur groß, sondern auch lang, ja.
Genau. Ja, und also das war halt nie ein Problem von den Abteilungen her. Also es hat mich auch mehr oder weniger zu dem gemacht, der ich jetzt bin, und war halt auch eine super coole Erfahrung. Und ich hatte halt sehr, sehr viele Jahre oder die Anfangsjahre immer so eine extrem hohe Wettkampfaufregung. Mhm. Und da kam es mir halt zugute, dass halt jedes Wochenende 1 bis 2 Wettkämpfe waren. Also in der Brandenburger Region waren dann halt, ich habe 50 Wettkämpfe im Jahr gemacht.
Wow.
Also im Prinzip fast jedes Wochenende zwei Rennen. Egal, ob das dann halt Schwimmwettkämpfe waren oder mal ein Triathlon, mal ein Laufwettkampf. Ich kann mich noch daran erinnern, dass einmal war sogar so ein Triathlon am Freitag, weil das irgendein Feiertag war, dann im September, dann war Samstag Einzelzeitfahren und Sonntag der Berlin-Mini-Marathon.
Also mir kommt das bekannt vor, ne? Meine Kleine macht ja auch so einen Quatsch,
ja,
dass wir dann halt direkt von dem einen Wettkampf zum nächsten hinfahren, weil sie da ganz dringend auch noch irgendwas machen muss, ganz dringend. Ne?
Aber es war halt auch immer mein eigener Wille, also ich wurde da jetzt nicht irgendwie von meinen Eltern dazu gedrängt, sondern ich habe mehr oder weniger die ganzen Wettkampfflyer genommen und dann in den Kalender eingetragen. So, da möchte ich hin. Und dann haben wir halt geguckt, wie wir das so organisieren können.
Also, hat es damals schon jemanden gegeben, der da so ein bisschen halt auch drauf guckt, dass man jetzt nicht zu viel macht als junger Athlet oder als junger Mensch und sich da überfordert? Oder ist das so ein bisschen Freihand gewesen?
Na, meine Triathlon-Trainerin war ja dann die Frau Homack, die Frau von dem Herrn Homack. Mhm. Und die hat halt schon dafür gesorgt, dass das halt nicht zu viel wird. Oder hat mich halt auch dahingehend beraten, dass wenn ich dann Bock auf einen 12-Kilometer-Laufwettkampf hatte, dann hat sie gesagt, na Franz, der 6-Kilometer-Lauf würde aber besser passen. Okay. Weil ich war ja halt, wie gesagt, 10, 11, 12 Jahre und sie hat mir dann auch immer so gesagt, dass in dem Alter ein 10-Kilometer-Lauf halt so eine Belastung ist wie für einen erwachsenen Marathon. Mhm. Und das habe ich dann halt auch immer so im Hinterkopf gehalten. Und dann habe ich mich halt für die kürzeren Sachen entschieden. Und es kam mir aber auch ganz, ganz gut entgegen, weil ich durch die Wettkampfpraxis halt auch viel gelernt habe und das halt auch mein Training war. Also es war ja...
Das wollte ich gerade sagen.
Ich habe halt die ersten Jahre in Finsterweide, wie gesagt, halt ziemlich viele Wettkämpfe gemacht und Montag bis Freitag dann, weil ich ja einen normalen Schulalltag hatte, ja immer erst nachmittags trainieren können. Und dann bin ich ja mit 16 an die Sportschule nach Potsdam, wo dann alles erstmal gewendet wurde. Also die Wettkämpfe wurden getrittelt.
Okay, ich verstehe. Ja.
Und das Training wurde verdoppelt. Und da habe ich dann auch erstmal gebraucht, um damit klarzukommen.
Naja, ist ja auch so ein Kick, ne, in einem Wettkampf zu sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach sich dran gewöhnen, wenn du sagst, ja, du hast eine hohe Aufgeregtheit gehabt als jugendlicher Athlet. Das ist, glaube ich, auch erstmal normal, aber auch ganz gut, ne, weil ohne Adrenalin ist man halt einfach ja auch schlechter dann, ne, im Wettkampf. Und das kann man ja auch nicht simulieren im Prinzip im Training. Das ist wahnsinnig schwer, so eine Bereitschaft des Körpers herzustellen, die nicht aus so einer Vorstartspannung kommt, ja. Das ist halt wahnsinnig schwer. Nimm uns noch mal mit, warst du damals auch schon so groß, respektive lang, als relativ junger Jugendlicher, weil 1,92 Meter ist jetzt nicht der typische Läufer. Ja, Philipp ragt ja immer schon Kopfeshöhe aus den Feldern raus, du bist ja noch ein bisschen länger, aber ja trotzdem ein exzellenter Läufer. Wo kommt das her oder wo glaubst du, hast du dieses Talent her?
Das frage ich mich auch. Nee, kann ich wirklich gar nicht so gut beantworten, weil das Laufen hat mir jetzt schon immer Spaß gemacht. Ich war jetzt schon immer auch ein Bewegungskind. Auch im Urlaub habe ich zuerst Papa kaputt gespielt und mein Bruder. Und wenn ich dann immer noch Energie hatte, was meistens der Fall war, musste Mama dann nochmal ran. Und wenn dann keiner mehr wollte, habe ich mich dann alleine im Schnorchel dann ins Wasser begeben. Also ich glaube, das ist einfach so meine Natur, dass ich halt Spaß und Freude halt an der Bewegung habe. Und ich sehe es halt auch an meinem Sohn. Der ist völlig crazy, was der alles mit seinen 2 Jahren schon kann. ich sehe es ja auch immer auf dem Spielplatz oder in der Kita, was die Gleichaltrigen weniger gut können. Der hat so viel Energie, deswegen sage ich ja, ich regeneriere im Trainingslager besser als zu Hause.
Na gut, das ist halt das, die genetische Vorbelastung wird man nicht ganz los, ne? Das ist schon so, ja. Aber mit dem Wechsel dann in die Sportschule, das ist ja eine spannende Veränderung dann in dem Leben. Ne? Du hast gesagt, mit 16 dann von zu Hause weg und plötzlich ist man in einem ja doch professionellen Umfeld letztlich. Ja, ne? Das ist ja dann was ganz, ganz anderes. Was ist dann anders geworden im Training und worauf lagen die Schwerpunkte in der Ausbildung dann?
Na, es war ja zum einen, dass man 2 bis 3 Einheiten am Tag trainiert hat, dass man vor der Schule schon eine Trainingseinheit hatte und dann am Nachmittag nochmal 1 bis 2. Das war ich ja vorher gar nicht gewohnt. Und ja, es war halt eine andere Struktur drin. Also man hatte dann schon auch deutlich weniger Freizeit. Und aber für mich war das halt kein Problem, weil ich halt Bock da drauf hatte. Also ich habe auch, also von der Sportschule ist es, glaube ich, 3 Kilometer in die Brandenburger Straße, was sozusagen und so eine Einkaufsmeile bei uns ist. Da war ich, glaube ich, in den ersten 2, 3 Jahren gar nicht, weil es mich auch überhaupt nicht interessiert hat. Ich hatte ja im Prinzip zu der Zeit auch alles, was ich brauchte, an der Sportschule. Ich hatte halt meine Freunde, meine Trainingsgruppe, meine Ansprechpartner, mein Trainer, hatte da Physiotherapeuten, hatte auch, wenn ich Bedarf hatte, Sportpsychologen, mit denen man auch zusammenarbeiten kann. Hatte halt auch, also meine Familie, die wohnt ja nur 1,5 Stunden entfernt. Also wenn halt irgendwas gewesen wäre, hätte ich auch immer relativ schnell auch nach Hause wieder gekonnt. Und von daher war ich da wunschlos glücklich. Zwar hatte ich halt am Anfang, weil halt das die Umfangssteigerung oder das vermehrte Training, war ich halt einfach nicht gewohnt, hatte ich halt auch ein bisschen mehr Probleme in der Schule am Anfang, weil ich es einfach nicht gewohnt war. Aber ich habe mich da halt auch reingefuchst, habe da auch meine Kontakte gehabt, die mich da unterstützen konnten und ja, habe dann auch mich vom Wechsel zur Sportschule bis zum Abitur auch immer weiter gesteigert.
Du bist ja dann relativ lange in dem Umfeld noch geblieben. Ist eigentlich Ron Schmidt dann von Anfang an dein Trainer gewesen oder erst später im absoluten Leistungsbereich?
Nee, Ron war da von Anfang an mein Trainer gewesen.
Ja, der ja zum Beispiel mit Laura Lindemann, die ja in den letzten Jahren mit Abstand die beste deutsche Triathletin in dem Bereich war, auch jemanden hat, der schon mal einen Ausflug in die Leichtathletik gemacht hat, ne? Der mal die Ladies über 3000 Meter bei den deutschen Hallenmeisterschaften geschockt hat, ja, weil sie eben auch exzellent laufen kann. Ist das so ein Schwerpunkt? Ist das sowas, was bei Ron Schmidt auch im Fokus steht, dass man exzellent laufen können muss, weil das ist ja auch eine Qualität, die man heute absolut mitbringen muss, um über die olympische Distanz noch irgendwas reißen zu können?
Ja, das Training ist einfach in Potsdam so gut strukturiert gewesen, dass man halt vor allem im Laufen halt so einen starken Sprung gemacht hat. Also ich hoffe, Philipp nimmt's mir da auch nicht zu übel, aber ich sag mal so, dass das Niveau, zumindest damals, vor einigen Jahren in der deutschen Läuferszene, war jetzt nicht so hoch, dass man da als Triathlet nicht auch vorne mitlaufen konnte.
Absolut.
Hattet ihr auch in dem Podcast vor ein paar Wochen auch gesagt.
Auf jeden Fall.
Ich bin ja auch aus dem vollen Training im Trainingslager sind wir mal nach der ersten Einheit morgens zu den norddeutschen Meisterschaften gefahren. Da bin ich, glaube ich, norddeutscher Vizemeister im Crosslauf geworden und dann danach wieder zurück noch eine Einheit geschoben. Also war jetzt nicht so unüblich.
Du hast auch eine Bestzeit über 10 Kilometer, weil wir ja gerade hier olympische Distanz noch sind, von, die darfst du ja auch ruhig mal nennen. Das ist ja auch nichts, wo man sich mit verstecken muss, ganz im Gegenteil.
Ja, 30 Minuten glatt, aber hinten drauf, also nach dem Schwimmen und Radfahren.
Ah, die ist sogar, okay, krass. Ich habe nämlich in meiner Vorrecherche sozusagen hier auf die Sendung, habe ich jetzt natürlich mal auch deine Website angeschaut, die wir natürlich auch hier in den Shownotes noch verlinken werden. Das hast du nicht dazu geschrieben. Ich hätte da wahrscheinlich jetzt noch erwartet, da schreibst du noch so ein Sternchen dran oder so. Weil bei der Marathonzeit, die in Frankfurt gelaufen ist, über die wir natürlich auch noch sprechen müssen, die war ja natürlich nicht im Rahmen eines Ironmans, aber dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, hinter die 30.00, das ist ja so oder so schon eine krass gute Zeit. Da solltest du auf jeden Fall vielleicht noch eine Anmerkung machen innerhalb eines olympischen Triathlons. Das macht dir noch bemerkenswerter.
Ja, das war auf einer vermessenen Strecke und das war, glaube ich, sogar 6 Wochen vor dem Frankfurt-Marathon.
Ach, krass. Wow.
Ja, da hat es ein Laufniveau, ne? Aber nee, du hast die letzten 6 Wochen nur die Vorbereitung gemacht auf den Frankfurt-Marathon, ne? Wir hatten ja in Puerto Ventura schon mal drüber gesprochen, da hatten wir ein kleines Gespräch mit den Profi-Triathleten und Triathletinnen, die da waren. 6 Wochen Vorbereitung auf Marathon, ne? Von da aus ausgehend. Aber du wusstest, dass du schon mal was drauf hast, ne? Musstest nur noch ein paar bisschen Grundlagenausdauer hast du auch, weil du trainierst ja dreimal, nicht nur einmal am Tag.
Ich glaube, für Franz war das wahrscheinlich einfach so, weißt du, das war eigentlich Urlaub, die 6 Wochen vom Marathon, weil das Training wahrscheinlich nur noch ein Drittel von dem ist, was er sonst gemacht hat, hat er einfach ein paar Longruns gemacht, ein paar spezifische Marathon-Tempo-Einheiten und war dann einfach frisch und hat dann einfach Franco dann rausgehauen wahrscheinlich. Hat ja gefühlt, dass er aus dem Urlaub kommt und wusste wahrscheinlich gar nicht, wohin mit seinen Kräften auch.
Genau, so ähnlich war es. Nee, ich habe... Ich hatte ja zu Ralf schon gesagt, dass ich für den Frankfurt-Marathon war ja sozusagen das Grand Final in London und dann hatte ich 6 Wochen Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Und ja, was kann ich denn da jetzt noch groß machen? Ich hatte mir dann, weil ich mich ja vorher schon mal belesen habe, die letzten 6 Wochen vom Schepinski genommen, als er Olympiasieger wurde. Und habe das halt auf meine Geschwindigkeiten und meine Distanzen, die ich laufen könnte, runtergebrochen und habe dann halt 6 Wochen die Vorbereitung damit gemacht. Und ja, ich hatte dann auch eine 2,25 angepeilt, bin dann 2,22 gelaufen. Lief ganz gut.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Da hätte jetzt wahrscheinlich die Laien, die da jetzt keinen Blick in deinen Kopf haben sozusagen, hätten jetzt wahrscheinlich gedacht, hat er da jetzt vielleicht probiert, 2,20 anzugreifen? Oder in dem Fall wissen wir jetzt ja 2,25. Das heißt, du hast sogar deine eigene Erwartungshaltung übertroffen. Das klingt ja fast nach einem Negativsplit, würde ich jetzt mal annehmen, weil du bist wahrscheinlich die erste Hälfte auf die 2,25 eingelaufen, hast wahrscheinlich hinten raus gemerkt, Beine geben noch was her. War das immer mal eine Challenge, einfach weil du neugierig warst sozusagen? Was ist möglich, einen Marathon mal frisch zu laufen? Oder wie kam es dazu? Ich weiß noch, das hatten wir ja auch im Podcast irgendwann mal besprochen, vielleicht war das sogar vor ein paar Wochen, mit Jan, glaube ich, das muss auch um den Frankfurt-Marathon rum gewesen sein, als er damals noch bei Essex war und Essex damals noch beim Frankfurt-Marathon und man trifft sich ja da im Hotel und so und damals meine Adidas-Managerin hat irgendwie uns, oder kannte ihn und durch Olympische Spiele, wo ja Adidas auch und keine Ahnung, und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und eine der Fragen, die, glaube ich, im Vorfeld auch von den Journalisten natürlich gerne auch an Triathleten herangetragen wird, ist immer so, naja, ihr macht so, also Ironman ist halt so krass, was könnt ihr denn frisch laufen? Und haben, glaube ich, erwartet, dass er dann einfach so raushaut, so ungefähr, ja, kein Problem, was in der Weltspitze im Marathon vorne gelaufen ist, aber er war da sehr eigentlich reserviert und hat gesagt, naja, also klar können wir wahrscheinlich schneller laufen als natürlich das, was wir in einem in einer Langdistanz machen, aber er hat auch gesagt, es ist trotzdem von der Geschwindigkeit sehr schwer einzuschätzen, was das mit dem Körper und der Muskulatur und so macht, weil das einfach ein ganz anderer Impact ist und deswegen hat er gesagt, er würde sich ja ungern so weit aus dem Fenster lehnen.
Ja, ich hatte, also die Idee dazu kam im Prinzip vom Steffen Justus.
Ah, okay, cool.
Über den habt ihr ja auch schon berichtet. Mhm. Ich fand das halt immer interessant, mal einen Marathon so aus einer relativ guten Vorbereitung zu laufen. Wenn man halt eine gute Saison hat, dann sich dafür noch zu melden und dann eine kurze Vorbereitung zu machen. Also ich wollte jetzt nicht ein ganzes Jahr mich auf einen Marathon vorbereiten. Mhm. Und weil ich halt wusste, dass Steffen der ist, glaube ich, 2 Marathons da damals gelaufen und ich glaube auch einen 2018 oder 2019. Und ich fand das halt interessant und hatte halt auch Bock da drauf, weil es ja auch nur 6 Wochen nach dem Hauptwettkampf war und hatte mich dann dafür gemeldet.
Also es bleibt.
Das war halt so der Gedanke, weil ja.
Aber wie hast du, also Verpflegung und so, war das für dich auch, dann hast du dir da irgendwie einen krassen Plan auch gemacht? Das ist ja vor allem in der heutigen Zeit wirklich auch nochmal, glaube ich, ein Game-Changer-Aspekt neben den Schuhen, die, glaube ich, schon dazu beigetragen haben, dass gerade in den letzten Jahren da auch nochmal einiges voranging in der Weltspitze so. Hattest du da die Möglichkeit, auch eigene Sachen abzugeben? Das ist ja bei den Marathons jetzt auch nicht jedem grundsätzlich gestattet. Ich denke mal, du wirst die entsprechenden Kontakte wahrscheinlich gehabt haben, aber hast du dich quasi wie in einem Triathlon verpflegt, also was du sonst auch hinten raus in einem Marathon konsumieren würdest oder...
Ja, genau. Also ich habe mich wie im Triathlon verpflegt, nur halt im Marathon ist es ja so, dass alle 2,5 Kilometer eine Verpflegungsstation.
Eigentlich kommt. Alle 5 zumindest mit Eigenverpflegung.
Ja, alle 5 Eigenverpflegung, aber ich genau glaube alle 2,5 die normale Verpflegung.
Ja.
Und ja, da habe ich das dann einfach, so wie ich mich halt für einen Triathlon verpflege, runtergebrochen. Mhm. Und also ich weiß gar nicht, ob mein Magen das heute noch vertragen wird, was ich da zu mir genommen habe. Das war, das hat so ein bisschen geschmeckt wie Gummibärchensaft, weil es eine Mische aus Red Bull und den Buffer von
Ultrasports war. Du hast das beides gemischt. Da stellt sich mir jetzt direkt die Frage, wie kamst du denn auf die Idee? Also den Buffer kenne ich ja auch noch ganz gut von früher und an sich Red Bull kennt wahrscheinlich auch jeder, der hier schon mal zuhört. Aber wie kam man auf die Idee? Also stelle ich mir geschmacklich auch recht interessant vor, muss ich sagen, das zu mischen.
Ja, war auch geschmacklich sehr interessant. aber ich habe einfach so ein bisschen die positiven Auswirkungen vom Buffer genommen und natürlich auch so ein bisschen den Koffein vom Red Bull und habe das halt so gemischt, dass halt die Berechnung so war, dass ich halt keine Magenprobleme bekomme. Und so habe ich auch meine allerersten Mitteldistanzen dann auch gemacht. Und okay. Mein späterer Trainer, der Philipp Seib, der hat dann auch ein bisschen erstaunt. Ich konnte dann zwar die ganze Nacht nicht schlafen, aber ein bisschen hat es schon gewirkt. Und im Triathlon habe ich das ja auch auf der olympischen Distanz, war das immer meine Wettkampfmische. Mhm. Ich habe da sogar immer ein bisschen Ingwerpulver und Zimt noch mit reingemacht.
Und für den Weihnachtsgeschmack, ja.
Krass, ey.
Und konnte dann halt die ganze Nacht nicht schlafen.
Sensationell. Was man da ja schon so ein bisschen rauslesen kann und erahnen kann, ist, dass du dich sehr stark eben auch mit dem befasst, was du da eigentlich treibst, also auch auf der theoretischen Basis. Ja, dann liest du mal so einen Trainingsplan von Waldemar Schepinski nach. Da habe ich gleich nochmal eine Frage zu. Oder eben, was da wirklich drin ist in so einem Buffer oder in Red Bull und was das dann mit dir macht, wenn du Marathon läufst, was ja dann doch ein bisschen länger war als das, was du normalerweise auf der olympischen Distanz überhaupt insgesamt unterwegs bist. Ja. Wenn du so einen Trainingsplan nimmst von Waldemar Schepinski, was waren denn da die Basics, ja, also die strukturellen Pfeiler, die dieser 6-Wochen-Plan dann noch hat?
Na, er hatte halt in dem Zeitraum nochmal 2 Wochen, wo die Umfänge relativ hoch waren. Also ich bin dann auch in der einen Woche 150 Kilometer Maximum gelaufen.
Und das hast du so vertragen, orthopädisch?
Ja, das habe ich recht gut vertragen, weil ich halt Kältetherapie-Anwendung gemacht habe mit so einem Kältebecken. Und was aber halt auch noch lustig und krass ist, die 150er Woche hatte ich im Rahmen eines französischen Ligarenns.
Okay.
Also es war glaube ich 2 Wochen nach dem Grand Final in London und weil ich wollte nicht gleich mit einer 150er Woche starten, sondern habe glaube ich 130 oder 135 und dann 150 Und damit ich aber noch halbwegs frische Beine für das Rennen am Sonntag habe, habe ich dann bis Donnerstag schon, glaube ich, 120 Kilometer oder so gemacht. Und hatte innerhalb von 3 Tagen 100 Kilometer aufgeteilt auf 6 Laufeinheiten gemacht. Und war da nach jeder Laufeinheit in dem Kältebecken drin und hatte danach halt super frische Beine. Und das habe ich halt auch so gemacht, weil wegen dem Gefühl der frischen Beine. Und ich glaube, das hattet ihr auch im einen der letzten Podcasts gesagt, nicht um halt die Leistung weiter zu steigern, sondern einfach um die Beine frisch zu haben. Der regenerationsmäßig. Ja. Genau. Weil die Kältetherapie, die stoppt natürlich die Mitochondrienbildung. Aber dadurch, dass ich ja aus einer Triathlon-Saison gekommen bin, brauchte ich nicht noch mehr Mitochondrien.
Die waren schon gut vorhanden wahrscheinlich.
Genau, ich war Mitochondrien gesättigt. Und deswegen habe ich dann das einfach als regenerative Maßnahme gemacht und bin damit ganz gut gefahren. Der französische Liga-Wettkampf war auch ganz gut. Da konnte ich dann auch noch relativ gute Geschwindigkeiten laufen. Ich weiß nicht mehr, was ich da gelaufen bin. Aber danach bin ich dann noch 13 Kilometer ausgelaufen.
Das habe ich mir gedacht, dass du nur sowas gemacht hast, ja.
Weil ich ja noch auf die Kilometer kommen musste. Und dann hatte ich eine 100er Regenerationswoche auf Ibiza. mit dem Stefan Zacheus, der immer noch Profi-Triathlet für Luxemburg ist. Und auf der olympischen Distanz. Und da haben wir halt so ein bisschen Urlaub, Party und ich halt Entlastungswoche 100 Kilometer laufen gemacht. Und da ich ja sowieso immer nicht so lange schlafen konnte, bin ich dann halt morgens meine Laufeinheit gelaufen und war dann pünktlich um 11, 12 zum Frühstück wieder da.
Okay, da wurde dann Schlafen kurz gehalten, ja, in der Zeit.
Genau, ja. Wir hatten ja dann, wir haben es ja auch nicht zu sehr übertrieben, sondern wir sind jeden zweiten Tag feiern gewesen.
Das ist ja sehr, sehr so richtig, klassische richtig Herangehensweise mäßig. An Marathon.
Genau. Ja, also Philipp wird das ja bestätigen, dass wenn man einmal halt so viel gelaufen ist, dann kommt eine 100er Laufwoche relativ wenig vor.
Total.
Das ist ja dann, was wird das sein? 6-7 Stunden Training,
genau.
in einer Woche, jeden Tag eine Stunde.
Es kommt,
das ist ja fast nichts.
Genau, es kommt wirklich darauf an, also von wo man halt man herkommt, so was für ein Background hat man. Ne? Also ich finde es heute auch krass. Also ich erinnere mich aber auch noch an die Zeiten jetzt so als, keine Ahnung, als Schüler oder da bist du irgendwie, hast du 4-5 Laufeinheiten in der Woche damals gemacht, das war damals also auch ein bisschen just for fun. Da dachte ich schon, boah, das ist ja krass irgendwie, und dann rennst du irgendwie, keine Ahnung, 60-70 Kilometer, das ist ja schon ordentlich was. Und klar, irgendwie dann als Student und bei mir in Regensburg und dann schon eher professionell orientierter Verein, dann waren irgendwie auf einmal 140 normal irgendwie, kriegst halt auch relativ easy hin, musst du noch nicht mal jeden Tag doppeln, aber irgendwann bist du dann bei 200 oder bist dann auch Spitzenwochen mit 220 oder sowas mal gerannt. Und es wird dann irgendwann alles relativ. Und tatsächlich, wenn man sich an sowas mal gewöhnt hat, dann kommt dann das gar nicht mehr so krass vor. Aber wenn du dann so eine Woche hast, wie du sagtest, die mal wirklich entlastungsmäßig ist und du rennst halt nur 100 oder 120, da hast du auf einmal das Gefühl, du hast so viel Zeit und irgendwie, man fühlt sich so unbeschäftigt einfach. Und das ist schon krass. Aber es ist natürlich viel, viel Gewöhnungssache und vor allem auch mental. Also Gewöhnung natürlich, der Bewegungsapparat muss das aushalten. Das ist natürlich die eine Sache. Aber ich meine, vor allem das Mentale ist halt so, wenn du irgendwie gewohnt bist, zweimal am Tag zu laufen, um deine 30 Kilometer einzutüten, das hinterfragst du irgendwann nicht mehr. Das ist ja dann irgendwann einfach das Normalste von der Welt. So wie ihr halt dann stundenlang zum Beispiel euch auch auf eine Rolle setzen könnt, was ich krass finde. Wäre für mich zum Beispiel jetzt von meinem Mindset aktuell ziemlich unvorstellbar. Aber es ist halt wirklich viel Gewohnheitssache. Und wenn du dann wirklich mal so eine richtig schöne, weiß ich nicht, Entlastungswoche oder mal Saisonpause hast, dann denkst du auf einmal, krass, ein Tag hat auch echt viel Zeit und irgendwie fühlt man sich sehr unbeschäftigt.
Ja, wie war denn das dann in den letzten drei Wochen vor dem Frankfurt-Marathon? Weil dann geht ja logischerweise die Kilometerzahl deutlich runter. Was waren da nochmal dann Key-Einheiten? Und wie hast du die Zeit rumgekriegt? Ja, hast du dann noch als regeneratives nebenbei noch was auf dem Rad gemacht oder Schwimmen gemacht oder das gar nicht mehr?
Doch. Also das habe ich noch weiterhin gemacht. Ich glaube, Radfahren habe ich dann ein bisschen zurückgeschraubt. Aber ich bin halt geschwommen als regenerative Maßnahme. Also es war kein richtiges Training, sondern um halt den hydrostatischen Druck vom Wasser zu nutzen, was ja auch so ein bisschen wie so eine Kompressionsstrumpfhose wirkt, sage ich jetzt mal so, nur für den ganzen Körper habe ich das halt dann auch genutzt. Und halt, um halt den Bewegungsapparat halt auch ein bisschen so zu lockern. Und ja. Und ich hatte dann auch noch ein Blog-Seminar Volleyball. Also ich war dann da.
Das ist ja auch passend.
Ich bin da teilweise halt auch zur Uni dann gelaufen, weil die ja ein paar Kilometer entfernt ist. Hab dann da Volleyball mitgemacht und bin dann zurückgelaufen. Ja, sprungtechnisch war ich dann nicht mehr ganz so schnell.
Zum Glück.
Ja. Nee, und ja, Key-Einheiten, also die Einheiten, an die ich mich jetzt noch so hauptsächlich erinnere, war so Tempo-Wechselläufe, die ich aktuell nicht in der Geschwindigkeit laufen könnte. Also es waren schon geile Einheiten mit, ich glaube, 20 bis 24 Kilometer Tempo-Wechsellauf im Wechsel 3:10 und ich glaube 3:40 oder so.
Okay, das ist aber also auch ein, richtig, muss ich mal sagen, hier als Einwand zwischendurch, das ist ein krasses Niveau, muss ich sagen. Also das ist schon heftig, ja.
Das war auch das war auch so, ich liebe ja so eine Einheiten, wo man vorher sagen kann, if you don't fear the workout, it's not hard enough. und so eine Einheiten liebe ich ja. Also hatte ich jetzt vorgestern auch 12x1000 in 3:20, da ist mir auch ein bisschen so die Angst so ein bisschen gekommen, aber halt im positiven Sinne.
Ja.
Und das ist halt so eine Einheit, an die ich mich erinnern kann und die ich halt auch ganz gut absolvieren konnte, weil ich halt ein recht hohes Niveau hatte und auch einen langen Dauerlauf. Ich glaube, das war mal so 30 Kilometer in 3,50er Pace, wo ich dann halt auch Fahrradbegleitung hatte, um mich ein bisschen zu verpflegen.
Das auch mal durchzieht.
Aber da habe ich jetzt auch, ja, aber ich habe da nicht so Race-Verpflegung mäßig gemacht, sondern einfach, damit ich nicht so einen trockenen Hals habe.
Das wäre auch ärgerlich, ne? Also.
Ja, vor allem, das soll man ja üben mit der Race-Verpflegung, ne? Aber das kanntest du ja aus dem Triathlon, ne?
Gut, das stimmt wirkt, natürlich, ja. Das stimmt natürlich.
Ja, genau.
Ja. Auch hier sei gesagt, für euch zu Hause, um das ein bisschen einzuordnen, wenn Franz jetzt hier sagt, er ist ein 30er, ein 3,50er Pace gelaufen, dann ist das in etwa 30 Sekunden über seiner angestrebten Race Pace oder zumindest in der Geschwindigkeit, in der er dann am Ende den Marathon gelaufen ist. Das ist schon jetzt nicht ganz entspannt, sagen wir mal. Das ist schon solider Dauerlauf dann auf jeden Fall auf dem Level. Und ja, ich kenne die Pläne ja auch. Klar, das gehört zur Grundlektüre, glaube ich, so, die man, was man sich alles mal so als vor allem jüngerer Athlet ja auch zuhauf reinzieht, lechzt man ja nach allen möglichen Influencer, sagt man ja genau, die es so gibt, im deutschsprachigen Raum natürlich auch, genauso wie international. Und dann kenne ich ja auch noch Falk Czepinski, auch noch aus seiner aktiven Zeit. Das heißt, wir haben uns ja auch öfters dann noch in Trainingslagern getroffen. Das war schon auch immer super interessant zu sehen, was die machen. Genauso Tempowechseleinheiten, das weiß ich auch noch. Das war so Staple im Trainingsplan, würde ich mal sagen. Minimum ein bis zweimal die Woche, glaube ich. Und auch Gesamtumfänge, was die damals gemacht haben, war schon auch ist nicht gerade wenig. Da war schon auf jeden Fall auch das Motto, viel hilft viel. Also viel spezifische, marathonspezifische Einheiten in den hohen Umfängen. Das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Und also, dass das ja irgendwo auch Hand und Fuß hat, Das hast du ja ganz offensichtlich auch selber gemerkt, weil wenn du, wie du vorher geschildert hast, 3,25 eigentlich, 2,25 angestrebt hast und dann hinten raus gemerkt hast, oh, geht eigentlich sogar noch besser, dann zeigt das ja, dass du auf einem ganz, ganz guten Weg warst mit 6 Wochen Vorbereitung. Ich nehme mal an, die letzte Woche, weil Ralf das eben auch noch gefragt hatte, da wirst du ein bisschen rausgenommen haben wahrscheinlich, aber wahrscheinlich in der, oder aufgrund der Kürze der spezifischen Vorbereitung, wirst du wahrscheinlich bis zur letzten Woche noch ziemlich hintrainiert haben, nehme ich an, oder?
Ja, ich habe mich auch bis zum Ende hin noch an dem Plan vom Weidemar gehalten. Mhm. Was für mich dann ein bisschen komisch war, aber hatte auch nicht geschadet, war, dass ich glaube am Mittwoch oder Donnerstag vor dem Rennen ein 400er Max laufen.
Okay.
Also das war irgendwie da im Plan drin, habe ich gemacht, hat mir jetzt auch nicht geschadet.
Wie schnell war der noch? Das wäre jetzt auch interessant.
Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, war nicht so schnell, 54 oder so.
54? Alter, das ist übel schnell.
Das ist zu schnell? Ja. Na, dann habe ich mich jetzt vertan, weiß ich nicht.
Also 54, ja, aber das kann schon sein, weil du kommst ja da... Kurzdistanztraining, nicht vergessen. Ne? Das heißt,
ja,
Fokus war ja schon auf 10 Kilometer als Wettkampfdistanz. Da habt ihr ja sicher auch 200er, 400er Wiederholungen gemacht. Ne? Also das würde ich dir auf jeden Fall zutrauen. Das ist jetzt nicht so weit weg von dem, was ich jetzt... Ich hätte jetzt auch gesagt, irgendwie Mitte 50. Aber warum so eine laktazide Belastung so kurz vorm
Falls man
Rennen?
Sich vielleicht beim Start direkt durchsetzen muss, um die entscheidenden 10 Meter rauszuholen. Ich weiß es nicht. Nee, keine
Ahnung. Also das ist jedenfalls ein Ansatz, den ich so noch nicht gehört habe, ehrlich gesagt.
Ja, ungewöhnlich. Aber wie Franz sagte, offensichtlich geschadet hat es nicht. Ich glaube, da macht man es auch nichts mehr kaputt, solange man sich bei der Aktion kein Muskelfaser holt, sage ich jetzt mal. Schadet das mit Sicherheit nicht. Also das ist im Zweifelsfall wahrscheinlich weniger schädlich, als wenn man mittwochs noch denkt, oh, der Marathon ist jetzt demnächst. Ich muss jetzt doch noch mal irgendeine, was weiß ich was, Marathon-spezifische
Einheit machen. Schnell einen Zehner laufen, ne?
Aus Nervosität ja,
gucken,
vor,
geht.
Keine Ahnung. Ja, genau, das ist eigentlich tatsächlich, glaube ich, dann im Servicefall doch eher die dümmere Alternative. Genau, und dann bist du so gut gelaufen. Ist das so ein Ding gewesen, once in a lifetime? Oder sagst du, schließt du nicht aus, dass du noch mal Richtung All-Out-Marathon zurückkehren wirst, weil die 2,20, die kann da nicht stehen bleiben?
Weil ich wurde ja dann auch von der Runners World interviewt und hatte dann gesagt, ja, 2016 unter 2,16. aber dazu ist dann ja irgendwie nicht gekommen. Aber ich hätte schon nochmal Bock, aber mit einer längeren und auch nicht nach Weidemarsblick. So ein bisschen... ja, moderner,
ja.
nochmal eine Marathon-Vorbereitung zu machen und gerne auch die unter 2,20 zu laufen.
Ja, glaube ich, würde ich jetzt ohne weiteres dir zutrauen. Also da fehlt es weder an der dafür nötigen Grundschnelligkeit, die 30 Minuten, wie ich gerade gelernt habe, innerhalb eines Triathlons, noch an der an der Grundlagenausdauer. Ich glaube tatsächlich, dass das Einzige, was wirklich... einen Unterschied machen kann sozusagen, ist, wie du selber gesagt hast, wenn du dir einfach mehr Zeit nimmst als die 6 Wochen, glaube ich, um auch die, weiß ich nicht, Muskulatur, Bewegungsapparat einfach an mehr Laufbelastung zu gewöhnen, glaube ich. Das ist, was im Wettkampf beim Marathon oft auch dann einfach noch den Unterschied machen kann, glaube ich, wenn man sonst nicht ganz so viel läuft, sage ich jetzt mal. Aber also ja, das würde ich ohne weiteres zutrauen.
Aber du darfst genau. Natürlich nicht vergessen.
Und ich muss auch, ich muss auch nochmal intervenieren. Und zwar bin ich den Lauf zwar schon ein bisschen progressiv gelaufen, aber meine Race-Strategie war 1,11 anlaufen und dann nochmal eine 1,13,14 drauf sterben.
Okay.
Und ich bin aber halt nicht gestorben.
Okay.
Ich bin halt die ganze Zeit mit den schnellsten Mädels da mitgelaufen und auf den letzten 3 Kilometer wollte ich dann schnellste Frau sein. Und bin dann nochmal zwischendurch mal ein 3,8er Kilometer oder so gelaufen.
Okay.
Und das halt bei dem Gegenwind da in Frankfurt auf den letzten Kilometern.
Ja.
Und war dann halt schnellste Frau und hatte, glaube ich, 3 Sekunden schnelleren zweiten Halbmarathon als den ersten.
Okay, aber das ist ja dann trotzdem noch, also ich würde sagen, perfekt getroffen. Also von auch vom Leistungsvermögen. Also besser kannst du dir kaum wünschen. Klar, okay, Negativsplit und so, aber dann hast du ja offensichtlich vom eigenen Körpergefühl das ja optimal getroffen. Und auch interessanter Ansatz, weil ich am Anfang gedacht habe, interessant, erstmal 1:11 angehen und dann aber einkalkulieren, dass man 3 Minuten stirbt. Es macht natürlich total Sinn, sich in dem Leistungsspektrum, wo du auch fortest zu sein, sich tatsächlich so eine Gruppe anzuschließen, die halt im Vorfeld definiert werden, je nachdem, was für Frauen ja dann auch da sind, zu gucken, dass man da irgendwo vielleicht mitschwimmen kann, weil ich sage jetzt mal, in dem Bereich 2:20 bis 2:30, da wird's ja schon, also da ist jetzt ja schon einigermaßen Licht. Da ist jetzt nicht so, dass da durchgängig wie bei über 3 Stunden dann irgendwann sehr viele Menschen unterwegs sind und die Mainzer Landstraße ist lang und einsam und meistens mit Wind versehen. Es macht ja auf jeden Fall Sinn, sich da eine Gruppe zu suchen, wo man irgendwo sich mit hangeln kann sozusagen. Und da hätte ich an deiner Stelle auch im Zweifelsfall lieber in den sauren Apfel gebissen, dass man irgendwann da rausfällt, aber sofort zumindest nicht das Ganze zu rennen, womöglich alleine bestreiten muss.
Ja, und vor allem ging ich davon aus, durch die ganzen Erzählungen, ja, irgendwann kommt der Mann mit dem Hammer und ich bin gelaufen und warte, ja, wann kommt er denn? Mir geht's noch viel, viel zu gut.
Ja. Aber vielleicht konntest
war du... War wahrscheinlich dann genau das perfekte Pacing.
Perfekte Rennen. Und konntest du denn auf dem roten Teppich in der Frankfurter Festhalle dann noch was umsetzen von der 54?
Nee, musste ich ja nicht mehr. Ich war ja schon schnellste Frau. Ey,
Frauen werden nicht abgesprintet.
Ja. Nee. Aber dafür, ich war ja da auch der zweitbeste Deutsche in Frankfurt. Und dadurch, dass ich halt keinen Support an der Strecke hatte, wusste ich das halt die ganze Zeit nicht. Und ja, ich habe schon mit meinem schnellen Marathon dafür gesorgt, dass der Markus Weiß-Latzko sich einige Nächte in Schlaf geweint hat. weil er nicht mal eine Minute vor dem Triathleten war.
Ja, so ist das manchmal, ne? In der Zwischenzeit hast du natürlich jetzt auch die nächste große Phase deiner Karriere ja nicht nur bestritten, sondern auch schon sehr, sehr erfolgreich bestritten. Der Wechsel zu Mittel- respektive Langdistanz ist ja dann nochmal ein ganz anderer Abschnitt. Jan Frodeno, um den nochmal zu zitieren, der hat in diesem Übergang gesagt, ich musste erstmal lernen, im Training langsamer zu laufen, weil das ist mir am schwersten gefallen, weil ihr ja in der Kurzdistanzphase durchaus auch sehr viel trainiert habt, aber ja in anderen Intensitätsbereichen, ja, oder wie Philipp Flieger es ausdrücken würde, ja, den geilen Ballerscheiß weitermachen konntet auf der Bahn. Ja, was war für dich der größte Unterschied dann in Richtung halbe und lange Distanz? Und wo glaubst du, bist du jetzt so in deinem Leistungsvermögen, wenn du Schwimmen, Radfahren und Laufen vergleichst?
Na, bei mir war das ja so, dass die Mitteldistanzen habe ich auch am Ende einer Kurzdistanzsaison mal angepeilt als so Challenge. Und ich weiß nicht, irgendwie brauchen wir Triathleten manchmal noch so eine Challenge on top nach der Saison. Und ja, da habe ich mich dann mal für 73-Rennen in Amerika angemeldet, in Miami. Und wollte die halt auch mal so ausprobieren, wie ich da halt mitmischen kann. Und da ist es natürlich auch so, da bin ich beim Laufen dann auch hochgegangen, weil die Geschwindigkeit war halt schon langsamer, aber ich bin halt immer noch ziemlich zügig gelaufen. Und da hat die Verpflegung dann nicht ganz so optimal gegriffen. Dazu noch die Wärme, sodass ich dann nochmal einen Platz verloren habe auf den letzten Kilometern. Aber ich bin dann da auch Dritter geworden, neben zwei wirklich Weltklasse-Athleten. Und zur Langdistanz bin ich ja dann über eine Verletzung gekommen. Weil ich hatte ja immer noch ziemlich viel Speed so in den Beinen und habe halt auch gemerkt, dass an sich Kurzdistanz auch immer noch viel Spaß macht. Aber ich hatte dann eine Schambeinentzündung 2017. Ende 2017, Anfang 2018 und da sah es dann auch sponsorentechnisch nicht so optimal aus, weil ich da schon auf eigenen Beinen stand, nicht mehr in der Nationalmannschaft und da hatte mir dann auch mein ehemaliger Trainer Philipp Seib nahegelegt, dass auf der Langdistanz sponsorentechnisch doch ein bisschen einfacher sein könnte. Und ich sage mal so, soll jetzt halt nicht despektierlich klingen, aber in 4 Minuten Marathon kann ich schneller mal wieder laufen als halt diese Speed-Sessions. Ja. Und dann haben wir uns dazu entschieden, das nach der Schambeinentzündung halt einen Aufbau für den Hamburg Ironman zu machen. Und da bin ich dann halt das, was ich in der Waldemar-Szczepinski-Vorbereitung in 2 Wochen gelaufen bin, halt über ein paar Monaten davor gelaufen. Ich bin dann mit 350 Kilometer angereist und bin dann da Langdistanz-Deutscher Meister in Hamburg geworden.
Krass.
Hab's dann aber auch nicht ganz geschafft, die 4-Minuten-Pace. Aber ja, so bin ich dann auf die Langdistanz gekommen.
Und also, ist das jetzt nochmal ein anderer Kick nach dem Geballer und dem ja doch eher körperlichen sich auseinandersetzen und sich jetzt dann viel stärker noch mit sich selbst beschäftigen müssen, weil die Wettkampfdistanz ja einfach mal viel länger ist?
Ja, also viele fragen ja auch immer, woran denkst du denn, wenn du so lange unterwegs bist? Aber irgendwie geht das dann doch so schnell vorbei, dass man gar nicht so viel gedacht hat. Also irgendwie kommt mir das Schwimmen immer so am längsten vor, weil das aktuell auch nicht so meine beste Disziplin ist. Und wenn es dann halt aufs Rad geht, muss man halt auch gucken, wo man dann halt in der Gruppe ist oder ob man dann halt irgendwelche Lücken schließt. Man muss auf seine Verpflegung achten, muss halt darauf achten, dass man nicht zu dicht auffährt. Und ruckzuck ist dann das Radfahren um.
Die vier Stunden gehen ja um wie nix.
Genau. Was dann aber jedes Mal bei mir, aber wirklich jedes Mal so gedanklich reinkickt, ist halt, wenn ich so nach 5,5, knapp 6 Stunden vom Rad steige. Krass. Jetzt noch ein Marathon. Also, das ist halt wirklich so immer der gleiche Gedanke, wo ich mir denke, Mensch, viele Menschen haben schon Schwierigkeiten, überhaupt einen Marathon zu laufen. Und ich steige jetzt vom Rad und mache jetzt den Scheiß noch. Und so ist es halt jedes Mal. Und dann läuft man halt erstmal los und guckt auch gar nicht so extrem viel auf die Uhr. Und ruckzuck ist dann die Hälfte schon rum und man versucht sich einfach sauber weiter zu pacen und zu verpflegen. Und die halt am Anfang übertrieben haben, dann noch wieder einzusacken. Und ja, also da hat man nicht viel, man denkt da nicht so viel drüber nach.
Weil wir vorhin über deine Marathon-Race-Verpflegung gesprochen haben, ist das jetzt deutlich anders geworden, weil ich habe jetzt neulich noch mal so eine kleine Fortbildung, ne, muss man ja auch mal machen, mir angehört und da ging es halt darum, wo sind die effektivsten Potenziale, um sich im Triathlon zu verbessern. Und da war halt beim Schwimmen die Ökonomie des Schwimmens zu verbessern, also gar nicht noch mehr zu schwimmen, sondern die Ökonomie des Schwimmens zu verbessern. Beim Radfahren eindeutig die Verpflegung, also die konsequente, ausreichende Verpflegung auf dem Rad und beim Laufen tatsächlich Laufökonomie. Ja, das sind die größten Potenziale, die man in den Bereichen im Triathlon-Sport noch haben kann. Hast du da deine Verpflegung verändert, auch in Richtung dann, dass du noch Marathon laufen musst, wenn du vom Rad steigst?
Ja, über den Philipp Seib habe ich dann ja auch sehr viel Wissen vermittelt bekommen. Und was ich so noch nicht kannte, also nicht nur Aerodynamik auf dem Rad, sondern halt auch Materialkunde, wo ich mir auch dachte, auf der Kurzdistanz hat man sich da null Gedanken drüber gemacht und das hat auch kaum einen gekümmert. Und mittlerweile würde ich halt auch so viel anders machen, wenn ich auf der Kurzdistanz starte. Mache ich dann auch, wenn ich mal zweite Liga oder so starte. und Und verpflegungstechnisch natürlich auch. Also ich hätte im Leben nie mit meiner Red Bull Ultrasports Buffer Mische bis zu 120 Gramm Kohlenhydrate die Stunde zu mir nehmen können. Dann hätte ich aber auch 120 Minuten auf dem Klo verbracht. Und von daher ist meine Ernährungsstrategie halt auch eine ganz andere. Und der Dr. Feil von Ultrasports, der ist ja auch so dicht an der Wissenschaft dran, der hat ja auch mittlerweile häufiger auch seine Produktlinie abgeändert, weil ja sich die Wissenschaft halt auch ändert. Also er war ja auch ein hoher Verfechter, dass Kohlenhydrate und Eiweiß im Wettkampf genommen wird. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist er da ja auch ein bisschen weggegangen, weil Eiweiß im Rennen nicht so notwendig ist. Und man halt über die Kohlenhydrate, wenn du die halt richtig gut vorher trainierst, also deinen Kohlenhydratstoffwechsel, deinen Magen darauf trainierst, dann kannst du halt bis 120 Gramm Kohlenhydrate die Stunde zuführen, ohne dass du Probleme bekommst. Damit du halt immer auf den Speicher, auf diese Energiequelle zurückgreifen kannst. Und dahingehend hat sich halt so ein bisschen die Race-Verpflegung verändert. Also ab und an brauche ich aber auch, wenn ich im Rennen bin, dann auch einen Schluck Cola, um mal ein bisschen Geschmack
Geschmack zu bekommen. Also ich glaube auch, dass du hast einen interessanten Punkt angesprochen, diese Wettkampfverpflegung, wo Protein auch enthalten ist für das, was man heutzutage, vor allem im Hochleistungsbereich, Marathon, natürlich auch Triathlon-Bereich, Langdistanz, was man da braucht, nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, es hat seine Daseinsberechtigung noch in Ultradistanzen, da rede ich jetzt aber ganz spezifisch vom Laufen, weil einfach sehr viel Muskulatur dabei beschädigt wird, einfach durch den Impact und vielleicht mehrtägige Sportherausforderungen, Etappenrennen, whatever. Ich glaube, da kann das auf jeden Fall auch Sinn machen, um einfach eine gewisse Proteinsynthese irgendwie schon zu gewährleisten, dass sich nicht die Muskeln irgendwann komplett selbst auflösen, so übertrieben ausgedrückt. Aber ich denke auch für das, was so Eintages-Events sind, sprich, du hast heute einen, oder was weiß ich, steht eine, wie gesagt, Marathon an sowas, denke ich auch, geht es nur noch darum, den Race-Fuel, wenn wir es mal so wollen, also sprich Kohlenhydrate en masse dem Körper zu geben, ist, glaube ich, wirklich inzwischen State of the Art. Und Fettstoffwechsel ist bei weitem nicht mehr oder hat nicht mehr den Stellenwert, wie das vielleicht noch vor 5, 7, 8, 9, 10 Jahren, whatever, auch propagiert wurde. Da ist das schon alles, das Rad ein bisschen weitergegangen. Ja.
Wie oft trainierst du die Kohlenhydrataufnahme? Weil das ist ja das Entscheidende. Man kann sich das zwar vornehmen für den jeweiligen Wettkampf, aber du hast ja gesagt, man muss halt sein Verdauungssystem daran gewöhnen. Das heißt halt trainieren, genauso wie die anderen Bereiche des Körpers auch. Sonst wird das schief gehen, und zwar definitiv schief gehen. Wie oft machst du das? Philipp, ich weiß gar nicht, wie oft du mit Verpflegung trainierst.
Alle Longruns in der Regel. Zumindest wenn sie irgendwelche Aufgabenstellungen beinhalten, wo es irgendwie Fahrtspielcharakter oder ganz spezifische Tempoaufgaben sind. Ich habe es auch bei den Intervallen irgendwann gemacht, einfach um da auch über Zeit, weil es sind ja auch, wenn wir jetzt irgendwie lange Sessions machen, gerade bei Renato auf der Bahn ist das ja auch nicht mehr 8x1000, sondern da bist du ja auch mit 20 Kilometer Umfang an irgendwelchen Intervallen beschäftigt. Das heißt, du bist echt lange auf der Bahn unterwegs. Da ziehe ich eigentlich auch normalerweise 1,5 so Morten 320er Flaschen weg oder nehme zwischendurch mal ein Koffeingel, um auch da einfach den Magen zu trainieren unter Belastung, auch um Regenerationsprozesse zu verkürzen. Ich habe auch gemerkt, wenn du natürlich nicht bei solchen Einheiten dich komplett leer machst, bist du natürlich auch einfach schneller wieder erholt, hast mehr Substanz, Immunsystem ist nicht ganz so angegriffen, und so weiter und so fort, hat mehrere Side-Effekte, die tatsächlich auch positiv sind, wenn man das versucht, aber jetzt nicht bei jedem normalen, x-beliebigen, was weiß ich, Grundlagenlauf, dann, klar, wenn ich jetzt einen 20er mache oder 25, da bin ich jetzt auch nicht so lange unterwegs, da reden wir von, wie gesagt, von Stunde 20 bis Stunde 40, sowas kann ich, glaube ich, schon auch mal so machen, Aber bei vor allem bei den, also alles über 30, alles, was irgendwie Race-Pace-Charakter hat, auf jeden Fall. Weil es ist auch ein Unterschied, das vielleicht noch kurz als Einwand, fällt mir jetzt noch ein, es ist auch ein Unterschied, ob du bei einer Easy-Pace das zuführst, beim Laufen zumindest, ich weiß nicht, auf dem Rad kann ich nicht so mitreden, aber ist auch ein Unterschied, ob du halt, sagen wir mal, du rennst 3 Minuten auf einen Kilometer und versuchst dir irgendwas reinzuballern und der Magen muss so relaxed und cool bleiben, dass man das aufnehmen kann, oder ob du Vierer-Pace rennst. Das ist halt auch nochmal, zumindest beim Laufen, ein eklatanter Unterschied.
Ja, definitiv. Also bei mir ist es ähnlich. Also so ganz easy Sachen, die jetzt so eine Stunde ungefähr dauern, da nehme ich allerhöchstens im Sommer mal so ein Gelfläschchen mit Wasser mit. Aber alles, was so länger dauert und auch Schwimmeinheiten, habe ich immer Kohlenhydrate in der Flasche. Weil, wie Philipp schon sagt, man regeneriert auch schneller, der Magen gewöhnt sich an die Kohlenhydrataufnahme. Und das Immunsystem ist halt nicht so anfällig. Und weil ich sag mal so, wir Triathleten, wir verbrennen so viel Kalorien am Tag, da ist sowieso relativ Wurst, ob ich da nochmal ein paar hunderter Kalorien über die Kohlenhydrate im Training zu mir nehme oder nicht.
Ja, das ist sowieso klar. Ne? Dann lass uns noch einen Blick auf die Saison werfen. Wo soll's hingehen? Wenn wir auf die Entwicklung der letzten Jahre schauen, ist ja klar, man muss in der Zwischenzeit in der Lage sein, den Marathon hinten um die 2:40 zu laufen, sonst wirst du nicht mehr relativ weit vorne landen können. Patrick Lange hat ja jetzt nochmal ein neues Maß gesetzt, ist in Israel ja den Marathon hinten raus, wir haben das ja auch erzählt, in 2:30 gelaufen. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Da kommt man dann schon in Nähe deiner persönlichen Bestleistung. Also da ist noch ein Stückchen, aber mit der Vorbelastung ist das natürlich schon immens. Aber eben auch, da hat er ja ganz großen Wert auf die Kohlenhydratverpflegung genommen und als Basis für diese Verbesserung ja auch beschrieben, dass er sich exzellent verpflegt hat auf dem Rad und dann halt mit einem sehr guten Ausgangswert noch in den Marathon reingegangen ist. Ja, wie reagierst du halt auf diese Entwicklung in Richtung 2:40 Marathon und sicher auch der Gesamtstrategie?
Ja, auf alle Fälle laufen jetzt halt deutlich mehr Jungs und schon so an die 2:40 ran. Auch Mädels sind ja auch im Marathon schon deutlich schneller geworden. Aber es kommt halt auch immer drauf an, wie hart das Radfahren im Vorfeld war. Also wenn da halt richtig ordentlich geballert wird, wie zum Beispiel auch in Südafrika beim Ironman, Da stehe ich auch mit ein paar Athleten so in Kontakt, die auch so meine Körpermaße haben. Und da war ich schon ganz schön baff, was die für Werte geballert sind beim Radfahren und dann hinten drauf halt noch ein 2:50er Marathon gelaufen sind. Also natürlich ist das Radfahren beeinflusst halt auch stark, wie schnell der Marathon dann noch gelaufen wird. Aber die Tendenz wird dahin gehen, dass halt im Marathon jetzt deutlich mehr Leute einen 2:40er Marathon laufen können.
Ja, und dann muss man wieder mehr Fokus auf Laufen legen oder sich anders mit den Intensitäten beschäftigen oder wie geht ihr damit um?
Wir haben uns da jetzt noch nicht so die Gedanken gemacht. Die Schuhentwicklung hat ja jetzt natürlich auch wieder dazu beigetragen, dass man auch wieder ein bisschen schneller laufen kann. Hoka hat ja jetzt auch einen krass guten neuen Schuh rausgebracht, womit ja viele Athleten einige Minuten schneller gelaufen sind. Da bin ich mal gespannt, wann der bei mir im Briefkasten ist. Ich habe leider keinen Prototypen-Fuß. Ich habe halt immer so große Füße.
Kenne ich das Problem.
Und wir Athleten mit großen Füßen bekommen halt die Schuhe immer als Letztes. Ja. Aber ich bin mal gespannt. Also ich denke mal, dass ja, es ist halt ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Wie gut bist du aus dem Schwimmen gekommen? Wie gut kannst du das Radfahren wegstecken? Mit was für einem Niveau bist du beim Radfahren unterwegs? Wie bist du also von der Aero-Position her auf dem Rad eingestellt? Bist du sehr aggressiv, dann ist es natürlich aerodynamisch, aber halt auch für die Orthopädie anstrengender. Bist du komfortabler eingestellt, geht das natürlich auf die Aerodynamik und auf die Wattleistung. Und ja, am Ende ist es halt ein Zusammenspiel aus vielen Sachen, die dann die gesamte Leistung beinhalten.
Ja, die Schuhdiskussion war jetzt ja zuletzt nochmal ganz spannend, weil es eine sehr seltsame, also vordergründig sehr seltsame Situation gegeben hat. Die Regeln im Triathlon-Bereich sind ja angepasst worden an den Leichtathletik-Bereich. Ja? Das heißt, es sind bestimmte Stack-Heights, also Höhen der Sohlenkonstruktion, reduziert worden oder verboten worden, die zum Beispiel im vergangenen Jahr noch erlaubt waren und auch gelaufen worden sind. Und dann geht halt Gustav Iden, Weltmeister in Hawaii geworden, hin und testet einen Schuh bei einem Rennen über die olympische Distanz, der offensichtlich nicht regelkonform war. Und sein eigener Verband strengt dann eine Überprüfung an, also legt Protest ein gegen den Schuh. Da denkst du ja auch, was ist denn bei denen los? Ja, aber tatsächlich ist das Rennen insgesamt nicht so gut für ihn gelaufen. Er war ja unter ferner Liefen in dem Rennen. Und nach im Nachhinein hat man eher den Eindruck, dass sie austesten wollten, was erlaubt ist oder was nicht erlaubt ist. Auf jeden Fall ein sehr seltsames Spiel, nur um herauszufinden, ob die jetzt die Regeln einhalten bei den Schuhen oder was. Also ich habe es nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe das auch gar nicht so extrem mitbekommen mit dem Rennen auf der Kurzdistanz. Ich habe nur gewusst, dass Gustav ja mit einem Schuh, der schon regelfragwürdig war, auf Hawaii gelaufen ist. Aber dass er jetzt auch auf der Kurzdistanz da dann angemahnt wurde, wusste ich jetzt nicht.
Ja, und dann hat sein eigener Verband, und da denkst du ja, sag mal, haben die da Stress im Verband? Ja, weil die machen ja schon ein sehr eigenes Ding, haben ein eigenes Unternehmen, also Christian Blumenfeld und er zusammen, eigenes Unternehmen mit ihrem Trainer zusammen, sehr viele Connections zu Gadget-Firmen, ja, die entsprechende Parameter der Leistungsfähigkeit messen und so weiter und so weiter. Vielleicht ist da Stress untereinander, aber ich habe eher den Eindruck gehabt, dass das eine konzertierte Aktion war, also dass sie das austesten wollten, was durchgeht oder was nicht durchgeht. Ja, weil das ist ja auch so ein bisschen austesten, wie streng das dann genommen wird im Triathlon-Bereich. Ne?
Ja, die hatten ja auch auf der Kurzdistanz, ich weiß leider nicht, wie es aktuell ist, aber auch einige Jahre lang sich an den UCI-Normen gehalten beim Radfahren. Und da gab es ja dann auch ein Mindestgewicht, was die Fahrräder haben mussten. Ich glaube, das waren damals 6,8 Kilo, was uns großen Athleten dann natürlich auch entgegenkam, wenn dann die Kurse mal ein bisschen anspruchsvoller und bergiger waren. Weil dann sind halt die kleineren, leichten Athleten halt nicht mit ihren 4-Kilo-Rädern gefahren, sondern mussten dann halt auch ein bisschen Gewicht mitschleppen. Aber das hatten die dann auch irgendwann ein Jahr später oder zwei Jahre später haben die dann auch nicht mehr kontrolliert und ja, war dann auch immer ein bisschen fragwürdig, ja, ist jetzt UCI oder nicht und kontrolliert ihr jetzt oder nicht und auch mit den Extensions, wie weit die rüberragen oder nicht, das ist auch von Rennen zu Rennen immer unterschiedlich dann gehandhabt worden.
Ja, aber Philipp, da ist immer noch sehr viel Unruhe ja in der Laufszene drin, ne? Aber auch bei praktisch jedem Lauf, jetzt in den Frühjahrsrennen, die bis jetzt stattgefunden haben, sieht man ja irgendwelche Prototypen wieder an den Füßen, wo du denkst, sag mal Leute, ist das jetzt nicht abgestellt worden? Die müssen doch markteingeführt sein, entsprechenden Vorlauf haben, abgenommen sein etc.
Das stimmt. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Instagram-Profilen, die sich dem Thema Carbon-Schuhe widmen. Tatsächlich ist es inzwischen aber so, dass die, bevor sie dann quasi irgendeine Marke an den Pranger stellen, in der aktuellen World Athletics-Liste, die, ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo auf dieser Website in den Untiefen zu finden ist, so eine Art Excel-File. Und da stehen dann halt alle von den verschiedenen Marken angemeldeten Schuhe drin, sowohl für die Bahn, auch da gilt natürlich, gelten diese Stack Heights, um da eine gewisse Ordnung reinzubringen, aber vor allem für die Straßenlaufschuhe und da gibt's dann oft so, sagen wir mal, da gibt's jetzt, was weiß ich, die Marke, bleiben wir bei Adidas oder was auch immer, da gibt's dann halt die klassischen Modelle, die schon released sind und manchmal gibt's einfach so eine Anreihung von Zahlen, Buchstaben, whatever, also eine Voranmeldung praktisch. Und die ist dann da, gilt dann auch als genehmigt und dann kann es sein, dass diese Schuhe zum Beispiel auch in einem Rennen genutzt werden dürfen, wenn, es kommt wieder ein Wenn, in einer bestimmten Zeit, früher war es mal 3 Monate ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob das jetzt verkürzt oder verlängert wurde, dieser Schuh auch im Handel erhältlich ist. Also du kannst das jetzt nicht mehr so ganz so entkoppeln von, wir bauen irgendeinem Profiathleten einen Prototypen, den sonst aber keiner kriegen kann. Das ist dann schon noch gekoppelt an eine Markteinführung, die da jetzt nicht allzu weit entfernt sein darf. Aber ja, diese Liste wird, glaube ich, von durchaus einigen Plattformen immer sehr genau inspiziert, weil da kannst du darauf wetten, wenn da irgendein neuer Eintrag ist mit einer kryptischen Nummer, dann kannst du darauf wetten, dass in den nächsten Wochen irgendein Rennen stattfindet, wo man neue Schuhe sehen kann.
Ja, große Dynamik, ne? Aber herrlich, da kriegt die Triathleten noch mehr Spielzeug anhand, ne? Ist doch toll.
Genau. Wir haben ja sowieso die meisten Gadgets, die wir immer im Training nutzen.
Super, Franz. Klasse. 90 Minuten sind rum wie nix. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Super spannend. Wir wünschen dir viel Spaß auf Ibiza. Denk dran, nur jeden zweiten Tag Party. Ja, ein geiles Rennen in Hamburg und dann spätestens in Nizza, in Lahti die erst und dann in Nizza den Hammer schwingen, ne, statt kommen lassen. Ja.
Genau, mache ich. Vielen Dank.
Ja, Spaß gemacht. Dir alles Gute, wir werden das natürlich hier verfolgen. Wir werden natürlich alle von dir relevanten Plattformen mal verlinken, also mindestens mal natürlich dein Instagram-Profil, deine Website, die findet ihr in den Shownotes. Du bietest auch Coaching an, richtig? Das vielleicht noch als Abschluss ganz kurz zum Einstreuen, zumindest ist das auf deiner Webseite angeboten, also falls jemand sich in Triathlon-Fragen betreuen lassen möchte, dann kann er sich da vertrauensvoll an dich wenden, richtig?
Genau, aber das Coaching bezieht sich nicht auf Trainingspläne schreiben, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, sondern mittlerweile nur noch auf Schwimmtechniktraining und Lauftechniktraining oder natürlich auch, weil ich mich da auch, ich bin da jetzt nicht ausgebildet, aber ich glaube sehr, sehr gut belesen und habe sehr viele Eigenerfahrungen gesammelt, was das Thema Regeneration und Ernährung angeht. Und was halt dazu gehört.
Okay. Also auch das, wenn das jemanden von euch zu Hause interessieren sollte, schaut da gerne bei Franz auf der Website vorbei. Ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch natürlich wie immer ein hoffentlich fantastisches Laufwochenende in frühlingshaften Temperaturen und freuen uns natürlich, dass ihr dabei wart bei unserer 150. Folge und würde sagen, wir freuen uns auch, wenn ihr dann nächste Woche wieder mit einschaltet.
Ich bin schon froh, wenn ich nicht so viel husten muss.
Bis nächste Woche. Eine Besserung.